Hallo Welt! Das Thema der Woche: Camgirls auf Twitch. Wir diskutieren Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Twitch- und Camsex-Plattformen sowie das Phänomen des Boobie-Streamings. Das ist der Pixeldiskurs-Podcast, Episode 60 mit
Sophie Böhmer,
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag und wieder einmal Pixeldiskurs-Zeit. Und ich bräuchte eure Meinung zu einer Frage, die mich seit geraumer Zeit plagt. Es geht dabei um Folgendes. Und zwar, mein Name ist ja Stefan Simond, was bedeutet, dass wenn ich ihn abgekürzt verwende, mein Kürzel sozusagen immer SS ist. Und das gefällt mir nicht so sehr aufgrund offensichtlicher Konnotationen, deshalb habe ich oftmals STS verwendet. Zum Beispiel auch beim Pixeldiskurs Twitter-Account ist auch STS. Ich glaube, Pixeldiskurs steht sogar auch in meiner Autorenbeschreibung. Da haben wir, glaube ich, auch Kürzel. Und auch da habe ich jetzt einfach STS verwendet für Stefan. Ne? Und jetzt habe ich mich aber gefragt, ob ich vielleicht meinen Zweitnamen stattdessen mit ins Boot hole. Jetzt so auf dem Weg hoch der akademische Karriereleiter, weißt du, jetzt wird es Zeit, den Zweitnamen mit ins Boot zu holen.
Ich hätte dir jetzt schon fast vorgeschlagen, also wie wär's denn mal mit einem Zweitnamen? J.K. Rowling hat ja damals auch das K auch mit dazu geholt. Also sie hat, glaube ich, einfach keinen Nachnamen, also einen zweiten Namen.
Ich glaube, der ist ausgedacht, ne?
Genau, ja. Der für das K steht. Genauso wie J.R.R. Tolkien und J. Abrams und wie heißt der von Game of Thrones?
George R.R. Martin und J.R.R. Tolkien?
Ja. Tolkien hat doch, aber das sind doch tatsächliche
Namen. Ja, die haben das genau. Tatsächlich, aber das sind halt auch okay. Leute, die damit halt anscheinend Erfolg gehabt haben. Also vielleicht auch nicht nur aufgrund des Namens, aber bei Rowling haben sie dann gesagt, hey, hier. Yeah. Bei J. Rowling.
Ja, der Adorno hat ja auch seinen zweiten, also eigentlich hatte er ja so einen doppelten Nachnamen, also Theor Wiesengrund minus Adorno quasi, ne? Also Bindestrich Adorno. Und den hat er ja dann auch sozusagen abgekoppelt und Theodor W. Adorno gemacht. Und deshalb frage ich mich, also ich habe ja einen Zweitnamen. Ich heiße Heinrich mit Zweitnamen. Deshalb habe ich mich gefragt, ob ich jetzt vielleicht einfach das versuchen soll zu etablieren und einfach mich jetzt als Stefan Heinrich Simond, so wie der Nils, als Nils bei uns im Podcast
Nils
war,
Michael
Nils Bernd Michael Weber. Und da dachte ich, vielleicht mache ich jetzt auch Stefan Heinrich Simond daraus.
Wobei ich aber tatsächlich dafür bin, dass du dich nicht mit Heinrich immer vorstellst, sondern nur Stefan H. Simond, weil das klingt erstmal, also das H, wenn du es nicht aussprichst, was der zweite Name ist, klingt das geheimnisvoller.
Ich finde das ja unfair.
Wieso? Wieso? Hast du keinen zweiten Namen, oder?
Nein, ich auch nicht. Ich auch Vornamen. Nicht, Tobi.
Ihr müsst euch den ausdenken dann, einfach. So wie man das halt macht, ja, ne? Nicht, ich dachte irgendwie vielleicht, also mich stört vor allem dieses SS und vor allem, wenn man dann jetzt noch, es gab mal diese Situation und da ist mir das erste Mal, ist mir das aufgefallen, das ist schon einige Jahre her, ich weiß gar nicht, wo das dann war, aber da musste man auch das Kürzel und das Geburtsjahr sozusagen verwenden, die zwei letzten Ziffern und da steht dann bei mir SS88 und das ist leider so ziemlich die ungünstigste Kombination, die man haben kann.
Was du auf keinen Fall tun solltest, ist jetzt deine Doktorarbeit fertig schreiben und dann heiraten und dann den Namen deiner Frau annehmen, nicht wegen althergebrachten Traditionen, sondern weil dann hast du nämlich das Problem, dass du ganz viele Dinge ja auch jetzt schon irgendwie über Artikel und so weiter und Buchbeiträge publiziert hast und dann findet die aber niemand mehr, weil die ja denken, du heißt dann vielleicht, keine Ahnung, Schmidt mit Nachnamen, Stefan Schmidt. Ja, dann hast du aber natürlich auch Luft. Wenn du dann natürlich einen Ehepartner, Ehepartnerin nach dem Nachnamen aussuchst, dann kannst du das natürlich auch auflösen, aber
der Nachname ist auch das Wichtigste.
Das ist mir letztens mal aufgefallen, dass das tatsächlich in so dieser Publikationswelt ein Problem sein könnte und auch im Bereich des Schauspiels, wenn du den Nachnamen wechselst.
Was auch ein Problem ist in der Publikationswelt, was jetzt so als heißer Tipp für alle Newcomer, ja, die vielleicht irgendwie akademisch anfangen zu publizieren. Ich habe einen fatalen Fehler gemacht. Ich habe nämlich meine Publikation damals, ich habe 2015 war, glaube ich, meine erste Printpublikation in einem akademischen Buch. Und ich habe das aber nicht bei der VG Wort angemeldet. Und daraufhin wurde ich dann, habe ich dann auch keine Tantiemen dafür bekommen, natürlich. Und jetzt ist die Zeit verstrichen, in der man das rückwirkend machen kann. Und irgendwann sagten mir halt alle so, ja, ich habe jetzt Tantiemen bekommen dafür und sowas. Und ich so, was? Ja, man muss das aktiv machen. Und das dauert auch eine ganze Weile. Gerade gegenwärtig ist die VG Wort scheinbar durchaus, überfordert damit, ja. Und da ist es jetzt so, da kann man dann, muss man einen Vertrag tatsächlich unterschreiben mit der VG Wort und dann kann man noch rückwirkend Publikationen angeben. Ich habe jetzt für 2016 noch einen Sammelbandbeitrag angeben können. Aber ja, also das würde ich unbedingt beherzigen. Wenn ihr anfangt zu publizieren, auch ihr liebe Leute da draußen, dann auf jeden Fall direkt mal bei der VG Wort anklopfen und sagen, hier, ich hätte gerne so einen Eintrag. Und dann muss man das dann quasi online in so einem Meldesystem, das heißt TOM, muss man das dann melden. Aber gut, kommen wir doch zu den Spielen. Ich bin jetzt fortan Stefan Heinrich Simon.
Ja, Stefan Heinrich Simon, auch diese Woche hast du wahrscheinlich wieder World of Warcraft gespielt. Wie war es denn in der wilden Welt von World of Warcraft, wow, in deiner wilden Woche?
Wild, alles super wild.
Wöchentlich.
Wild und new. Ne, ich habe World of Warcraft gespielt, tatsächlich. Auch hier wieder der kleine Disclaimer mit der Unterstützung von Blizzard, die mir ein zweimonatiges Abo zur Verfügung stellen, um mir da so ein bisschen Einblick von zu verschaffen. Und ich muss sagen, also ich habe drei kleine Erfahrungen mitgebracht aus World of Warcraft, die ich toll fand oder auch nicht so toll fand. Da kommen wir gleich zu. Also, oder nee, warte mal, es sind mehr als 3, es sind 4. aber sie sind nur ganz kurz. Also, das eigentlich das Wichtigste, was jetzt innerhalb der letzten Woche aus dem Reisetagebuch, was ich mitbringen kann, ich habe meinen ersten Dungeon durchschritten. Also es waren sogar 2 Dungeons, die dann so funktionieren, dass man quasi eigentlich in einem abgetrennten Gebiet ist und eine Gruppe findet, die sich organisiert, nur um durch diesen Dungeon zu rushen. Das bedeutet, alle gehen ans Handy, was ist denn hier los? Ich fange an zu erzählen, alle gucken aufs Handy so, lass ihn mal labern.
Das ist mir gerade eingefallen.
Lass den alten Mann mal erzählen aus dem Krieg.
Ich höre Dungeon.
Verzeihung.
Nein, eigentlich wollte ich hier gerade was Sinnvolles tun und mir einen Timer stellen, um zu gucken, wie lange wir schon drin sind, damit wir nicht wieder so eine 2-Stunden-Episode.
Wir sind jetzt 7 Minuten und 13, 14, ja, 15, 16
ja,
Sekunden.
Die Zeit rennt.
Das siehst du, ich aber ja nicht.
Okay, also die Zeit rennt und wir sind durch diesen Dungeon eben auch da gerannt. Und das Schöne daran ist eben, dass in World of Warcraft dann die Dungeons das läuft sehr organisiert ab, sodass jeder irgendwie eine Rolle übernimmt. Ja, dass du irgendwie so diese Damage-Dealer hast, die eben einfach auf die Gegner losgehen und möglichst großen Schaden verursachen. Tanks, die Gegner auf sich ziehen und anlocken quasi und die viel Schaden einstecken können. Und dann eben auch wirklich ein Heiler, der nur hinterherläuft und also immer heilt. Ja, stets dafür sorgt, dass die Gruppe genug Health hat. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, vor allem nachdem ich auch lange Zeit ja so ein bisschen auf eigene Faust rumgestreunt bin und dann mal nur mit einer Person, fand ich das mal ganz interessant. Da rennt man dann wirklich durch diesen Dungeon und haut einen Boss nach dem anderen nieder und sackt dafür irgendwie jetzt extrem kostbaren Loot ein. Das fand ich eine sehr erfrischende Erfahrung. Außerdem fand ich wirklich toll gemacht, dass es zwischen den Blizzard-Titeln durchaus Cross-Game-Features gibt, könnte man sagen. Cross-Game-Features. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Begriff gibt. Wenn nicht, habe ich ihn jetzt gerade erfunden. Also, es ist zum Beispiel so, ich habe in World of Warcraft ein Pferd bekommen. Ab Level 20 kann man reiten lernen. Ja, da habe ich ein Pferd bekommen, das heißt Pegasus. So ganz fancy Pferd. Das sieht wirklich toll aus. Glüht und so. Für meine Erfolge in Hearthstone. Und in Hearthstone wiederum habe ich so andere Helden bekommen. Die sind zwar von den Fähigkeiten, sind die zwar identisch, sehen aber ein bisschen anders aus und haben ein bisschen andere Stimme und sowas, also kosmetisch. Dafür, dass ich in World of Warcraft Level 20 erreicht habe. Und das fand ich irgendwie ganz nett, ne? Dass man dann irgendwie in World of Warcraft sich so rumtreibt und levelt da und hat so eine gute Zeit. Und ne, dann macht man irgendwie das iPad an und loggt sich in Hearthstone ein und dann, hier, du hast das und das in World of Warcraft gemacht, nimm dieses Geschenk sozusagen. Das fand ich irgendwie eine sehr nette Kombination und etwas auch, das ich mir vielleicht bei anderen Titeln durchaus wünschen würde. Nun kommt noch eine negative und eine positive Erfahrung. Negative Erfahrung: was mich ein bisschen stört, und das merke ich immer mehr, ist das Wettersystem in World of Warcraft. Es ist nämlich so, dass das Wetter funktioniert, also Tag- und Nachtzyklus funktionieren nach realer Zeit. Sodass
Tag und Nacht ist doch kein Wetter.
Ja, das stimmt natürlich. Streng genommen stimmt das natürlich, ja. Aber, also man, ja, okay, du hast recht. Also Tag- und Nachtzyklus, davon spreche ich.
Ach so, okay. Ich hatte mich auch gerade gefragt, wo ist denn da Wetter in World of Warcraft?
Ja, da gibt es auch Wetter. Es gibt auch Regen und sowas. So. Ja, ja, klar, das gibt's auch.
Okay, aber ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen.
Das gibt's auch. Ich weiß nur nicht, ob das tatsächlich sich, ich weiß nicht, ob der Regen und sowas, ob sich das auch nach der echten, nach dem echten Wetter irgendwie richtet. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eher random. Es gibt auch ein paar. Das
wäre sehr verrückt.
Ja, dann wäre da gerade ordentlich was los.
Na, es gibt auch ein paar, also je nachdem, auf welchem Server du bist wahrscheinlich. Aber es ist zum Beispiel so, dass du hast halt einfach irgendwie nach 19, 20 Uhr geht halt die Sonne unter. Ne? Und das Problem ist aber jetzt für jemanden wie mich, ich habe jetzt irgendwie dann schon meistens auch doch ein bisschen mehr zu tun und komme überhaupt nicht dazu, tagsüber, geschweige denn morgens irgendwie World of Warcraft zu spielen. Für mich ist World of Warcraft ein Spiel, das fast immer im Dunkeln stattfindet. Ja? Es ist immer Nacht in dieser Welt, weil ich mich eigentlich immer nur nach, also 20 Uhr oder sowas dann einloggen kann, um tatsächlich da Zeit zu verbringen. Und deshalb ist es immer dunkel.
Spielst du auf einem deutschen Server?
Ja.
Ah, okay.
Ich glaube, es ist aber auch, als ich auf einem, man müsste vielleicht auf einem USA-Server spielen, um es umzudrehen quasi.
Ja, genau.
Aber auf einem britischen Server zum Beispiel, sind die getrennt?
Oder richtet,
oh, das weiß ich
oder
jetzt gar
richtet
nicht.
Es sich nach deiner Systemzeit?
Wahrscheinlich eher das, oder?
Nach das, ich glaube, du kannst entweder deine eigene Systemzeit nehmen oder die Serverzeit.
Ah.
Und das ist allerdings natürlich in dem Falle von England und Deutschland nimmt sich das nicht viel. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht, ob jetzt die englischen Server und die US-amerikanischen Server, ob die getrennt sind, also britische und US-amerikanische. Aber was eben für mich tatsächlich ein Problem ist, und ich habe auch jetzt da ein bisschen rumrecherchiert und keine richtige Lösung dafür gefunden, ist einfach, dass ich immer nur nachts spiele, obwohl das Spiel tatsächlich bei Tag auch sehr schön aussieht. Ich habe es schon mal gesehen. Ich würde auch gern mal sehen, wie World of Warcraft, wie diese Welt, wie es morgens aussieht, ja, wenn so richtig der Morgentau und das aufgehende Sonne und sowas hast. Aber das sehe ich halt einfach nie, weil ich zu diesen Zeiten nie online bin.
Musst du morgens aufstehen, machst dir Kaffee, setz dich im Bademantel vor World of Warcraft.
Ja, vielleicht mache ich das morgen mal. Oder beziehungsweise, wenn ihr da draußen das gerade hört, am Sonntag. Sonntagmorgen, schön World of Warcraft Time. Und außerdem habe ich noch, ich habe einen Jahrmarkt gefunden. Wer ist der Vollmond-Jahrmarkt oder sowas heißt der, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder Mond-irgendwas-Jahrmarkt. Und da bin ich dann darauf gestoßen, wie referenziell World of Warcraft doch ist. Also ganz abgesehen davon, dass es auch sonst Figuren gibt wie Marlene Trichti zum Beispiel, ja. Und auf diesem Jahrmarkt ist es tatsächlich so, also gibt es lauter kleine Attraktionen, mit denen man sich vergnügen kann, Minispielchen und so weiter, also sehr kurzweilig. Und dann kam immer so eine Ankündigung, so eine Durchsage, die dann lief, irgendwie in 30 Minuten findet das Konzert der Band so und so statt, im Ostteil der Insel. Und dann bin ich dann da hingegangen und da hat dann tatsächlich so eine, also so eine fiktionale World of Warcraft Death Metal Band gespielt auf so einer Art kleinen Festival, wo auch also so typische Festival-Situationen irgendwie nachgestellt wurden, dass dann irgendwie da so ein NPC irgendwie gegen so ein verschlossenes Klo hämmert und sowas. Und dann gibt es dann so Alkoholstände, die verkaufen dann da irgendwelche Biere und so weiter. Und dann hat diese Metalband angefangen zu spielen und es hieß schon von vornherein die ganze Zeit so, ja, Pogo, Pogo und sowas, ne? Und auf einmal ist mir klar geworden, wie Pogen da funktioniert, weil da kam nämlich dann immer so ein Riesenboss, der Death-Metal-Ritter, der dann da um sich gewütet hat in der Menge. Und gegen den konnte man dann sozusagen kämpfen, der hat mich aber die ganze Zeit getötet. Aber ja, ich wollte World of Warcraft im Grunde für diese referenziellen Spielereien sozusagen loben. Ich finde, das machen sie echt wahnsinnig gut. Das war mein World of Warcraft Tagebuch für diese Woche. Tobi, was hast du denn mitgebracht?
Ich habe das lustige Life is Strange Before the Storm gespielt.
Lustig? Ist das lustig?
Nein, ich wollte eine Alliteration machen.
Ach so, okay.
Comedy-Spiel, ne? Könnte man sagen fast.
Absolut, ja.
Auf jeden Fall.
Ich habe auch nur gelacht, wenn der erste Staffel ist. Nur gelacht.
Nein. Also, wir haben ja gerade schon festgestellt, es ist nicht Life is Strange, sondern es heißt Life is Strange Before the Storm, das Prequel. Ich will die ganze Zeit immer DLC sagen, dabei ist es kein DLC. Meine Freundin gibt mir immer eine Watsche von wegen, also keine reale, aber von wegen, das ist kein DLC.
Hätte ich aber auch lustig gefunden. Und der DLC,
paff! Reiß dich mal zusammen, Joby!
Eine Faust aus dem Nichts.
Ja, und wir sind zurück in Acadia Bay. Das Ganze spielt, wie gesagt, vor den Ereignissen von Life is Strange. Wir erinnern uns an Max Caulfield, die übernatürliche Kräfte besitzt, die Zeit zurückdreht. Und ich will jetzt auch nicht Life is Strange spoilern, aber...
Aber ich mach's trotzdem.
Nein, das wird ja in den ersten 5 Minuten etabliert. Aber genau, und das Spiel, wie gesagt, bevor quasi Max überhaupt wieder zurückkommt nach Arcadia Bay, bevor sich Chloe und Max wieder treffen. Und Chloe hat jetzt in Life is Strange Before the Storm natürlich keine übernatürlichen Fähigkeiten. Das heißt, es gibt eigentlich das Problem, dass so eine Kernmechanik, die es ja vorher in Life is Strange gab, jetzt nicht mehr drin ist. Und ihr habt das schon gespielt, oder?
Life is Strange, ja.
Ja, aber klar. Aber den Prequel jetzt noch nicht.
Nein.
Dann ist das jetzt eine ganz neue Neuheit für euch. Es gibt nämlich ein Wortgefechtssystem, was ich super lustig finde, weil ich war so die ganze Zeit, irgendwie dieses, ohne dieses Zeit zurückdrehen, wie machen die das dann? Und zwar, Chloe ist ja bekannt dafür, dass sie halt eine große Schnauze hat und sich halt auch mit irgendwie so, ey, Step-Douche und so weiter, halt auch mal in die Bredouille bringt. Und es ist jetzt so, dass man mit anderen Figuren im Spiel, also zum Beispiel auch dem Step-Douche, der zum Beispiel dann auch gerade erst irgendwie einzieht und so weiter bei Chloe, deren Mutter ja quasi verwitwet ist und halt diesen neuen Typen kennenlernt, der halt super anstrengend ist. Und mit dem kann man sich dann halt auch im Auto quasi so Wortgefechte liefern. Und es läuft so, dass man auf das hören muss, was die andere Person sagt. Da muss man eine Option auswählen und dann hat man entweder die richtige Option gewählt oder halt nicht und dann laufen unten so kleine Punkte voll und wenn man halt alle Punkte hat, dann gewinnt man halt das Wortgefecht.
Okay.
Fahr erst mal fort. Ich bin interessiert, muss mir das aber selber dann mal anschauen und sehen, wie findest du das, dieses Wortgefecht-Mechanik?
Also, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen dieser Moment bei Life is Strange, wo es dann immer auch hieß, na, okay, du hast jetzt diese und jene Entscheidung getroffen, willst du das zurückdrehen? Wobei ich das aber auch nie gemacht habe. Oder auch so diese Spielereien, dass du halt mit der Zeit zurückdrehen irgendwas machen kannst, was du halt vorher noch nicht machen konntest. Also neue Sprachoptionen und so weiter entstehen. Aber ich finde, mit diesem Wortgefechtssystem haben sie halt eine Mechanik eingebaut, die zu Chloe passt. Also um auch mal insgesamt auf das Spiel beziehungsweise jetzt die erste Episode einzugehen, es fühlt sich von Anfang an anders an, weil es ist nicht so dieses, du kommst halt irgendwie als Max, so mit ruhiger Musik und so weiter, auf den Schulflur und so weiter, sondern es beginnt halt schon mit
Punkrock.
Mit Punkrock.
Also,
hab ich mir fast gedacht jetzt. Ja, also ich will gar nicht schon was von der ersten Szene erzählen, weil die ist auch schon quasi, also es ist eigentlich kaum möglich, da jetzt nicht zu spoilern, weil es halt gerade erst rausgekommen ist. Also ich habe es dann irgendwie letzte Woche gespielt, irgendwie, ich glaube, einen Tag, nachdem es online verfügbar war. Aber genau, also das Spiel fühlt sich halt viel mehr nach Punkrock an, also während Max' Spiel vielleicht mehr so eine Art Indie-Pop-Rock-Melodie hatte, ist Chloes Spiel halt Punkrock. Also, wenn man das halt mit Musikarten vergleichen würde. Dementsprechend erste Eindrücke, die Musik ist grandios. Ich kann mich auch mit der Musik irgendwie viel mehr identifizieren und auch mit dieser Figur vielleicht auch, weil mir Chloe mit ihrer so Punkrock-Attitüde und so weiter zu meinem eigenen 16-jährigen Ich viel mehr irgendwie, die spricht viel mehr zu mir als halt so dieses schüchterne 14-jährige Mädchen, ich weiß nicht, wer hatte das gesagt? Fabo oder so, der mal irgendwie gesagt hat, ich habe gerade das 14-jährige Mädchen in mir entdeckt. Oder ich glaube Simon von den Rocket Beats. Irgendjemand,
keine der Ahnung. Bekannt
ist, hat das mal gesagt.
Irgendjemand hat das bestimmt genau. mal gesagt.
Und man hat ständig eigentlich diesen Moment von Nostalgie, weil man halt Dinge wiederentdeckt oder Dinge sieht, von denen man sich eigentlich denkt, okay, so hat sich das verändert. Aber es spielt ja quasi in der Zeitlinie davor, sodass man sich eigentlich denkt, okay, so war das vorher. Aber dadurch, dass man ja den anderen Teil vorher gespielt hat, ist das halt so dieses, du siehst halt wieder Chloes Mutter und Step-Douche und so weiter, also der Stiefvater von ihr. Und es ist halt alles so, da war ja was und so weiter. Man sieht Nathan Prescott zum ersten Mal, man sieht auch so ein bisschen die Vorgeschichte von ihm. Und jetzt habe ich ein Problem. Eigentlich muss ich jetzt was zu Life is Strange sagen, was ein Spoiler ist. Dementsprechend große Spoilerwarnung für das Ende von Life is Strange. Ich nenne es mal das Hauptspiel. Spult am besten irgendwie 30 Minuten vor.
30 Minuten? Oh Gott, das kommt jetzt.
Nein, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe da eigentlich Dead Woman Walking. Weil, also Rachel Ambers ist ja zum Beispiel auch schon im Trailer gesehen worden. Das ist ja kein Spoiler, aber was ja ein Spoiler für Life is Strange ist, ist halt, dass ja Chloe in einem der möglichen Enden stirbt. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir die ganze Zeit denke, boah, ich laufe hier eigentlich mit irgendwie einem Mädel als Hauptfigur rum, spiele die, die halt irgendwie noch, weiß ich nicht, einen Monat, 2-3 Monate, wie lang war Life is Strange, zu leben hat. Und das macht das Ganze halt auch nochmal irgendwie, das gibt dem Ganzen irgendwie so einen komischen Touch.
Ja, das, ich finde das eigentlich ganz interessant und kann mir das gerade sehr schön vorstellen, dass man eben genau das macht, weil es ist ja ein Prequel und wird ja sozusagen die Figuren etwas vertiefen, in die Tiefe arbeiten, aber die Geschichte nicht verändern, das ist ja eigentlich klar. Und deshalb, sondern eher vielleicht deine Wahrnehmung der Geschichte,
genau, oder
deine Perspektive,
also meine,
auf die Geschichte. Deshalb finde ich es eigentlich, finde ich den Gedanken erstmal gar nicht schlecht.
Der Gedanke ist auch gar nicht schlecht. Also es funktioniert auch super, nur ich habe, also man hat das die ganze Zeit so im Hinterkopf, also dass sowohl Rachel als auch Chloe ja irgendwie demnächst halt einfach nicht mehr unter den Lebenden sein werden. Und was ich mich dann aber gefragt habe, und das hat mich so ein bisschen an die Star Wars-Reihe erinnert, was ist mit Leuten, die mit diesem Teil anfangen? Die werden ja dann eine ganz andere Wahrnehmung haben, auch für Life is Strange, also quasi das Spiel um Max Caulfield, wenn die erst die Episode, also Episoden um Chloe spielen. Die wissen ja dann quasi schon, was passiert ist. Und das fand ich auch super spannend. Also eigentlich müsste man dann nochmal irgendwie Leute finden, die sagen, ja, nö, habe ich noch nicht gespielt, die dann das in einer anderen Reihenfolge spielen.
Wobei, ich würde es immer so machen, nach dem Zeitpunkt,
ja, wo sie rauskommen. Ja, klar, ich würde auch irgendwie, wenn ich jetzt Kinder hätte und die würden sagen, ah, hier, Papa, ich habe das hier im Schrank gefunden, was ist denn dieses Star Wars? Und dann sage ich, Junge, das war vor deiner Zeit. Damals, als Filme noch auf DVD rauskamen. Warte kurz, Junge, ich hole den DVD-Player.
War das erste Star Wars nicht weit vor der Zeit der DVD?
Ja.
Damals, als Filme noch auf Disketten rauskamen.
Auf Disketten?
Papa, ich glaube nicht, dass das so funktioniert hat.
Kind?
Ich weiß das besser, ich bin älter als du.
Ich weiß das besser. Dann ruft Selina so aus dem Hintergrund. Lass dich nicht veräppeln, der erzählt Unsinn. Das nannte sich VHS. Was? Was soll denn dieses VHS sein? Habe ich ja noch nie gehört.
Jetzt, aber sag doch mal, was mich interessiert.
Ja, genau, lass uns.
Weil wie findest du diese Geschichte mit der Basis-Edition und dann der Deluxe-Edition mit der Sonderepisode?
What? Hä? Davon weiß ich nichts. Ich möchte gerne über meine Spielerfahrung sprechen.
Okay. Das Problem ist doch, was auch eine Welle der Kritik an Before the Storm ausgelöst hat, dass dieses, ich glaube, es ist ja 3 Episoden lang, ja, soll das werden.
Ach, und so,
es gibt eine vierte Episode, die auch irgendwie, wo dann auch irgendwie Max wieder eine Rolle spielen soll und sowas. Die gibt es aber nur in dieser Bonus-Edition. Die Bonus-Edition kostet aber irgendwie, ich glaube, 10 Euro mehr. Und die Platin-Trophäe in dem Spiel übrigens auch, das habe ich jetzt auch noch rausgefunden, die Platin-Trophäe gibt's nur in der Deluxe-Edition, in der anderen nicht. Und du kannst auch, ich bin mir nicht sicher, ob man upgraden kann, ob man sozusagen sagen kann, okay, ich habe das jetzt durch, ich kaufe mir dann noch die zusätzliche Episode. Ich weiß nicht, ob das geht.
Ja, damit würden sie sich ja selber irgendwie ins eigene Fleisch schneiden, wenn
schon,
es
dass das
nicht geben würde.
Nee, damit würden sie sich nicht ins eigene Fleisch schneiden, sondern die würden dann Leute dazu nötigen, die Deluxe-Edition
nochmal
zu kaufen.
Ja, am Anfang nötigen sie die Leute natürlich dazu, weil sie das dann vorab quasi haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann einzeln und halt für diese 10 Euro dann nochmal rauskommt, das dann tatsächlich als DLC. Also, damit würden sie sich auch ins eigene Fleisch schneiden, von wegen der Wahrnehmung. Aber ich würde gerne noch 2-3 Sachen sagen, dann bin ich auch fertig. Was nämlich das Pendant zum Fotos machen in Life is Strange ist, Chloe hat ein Edding. Man kann mit Chloe rumlaufen und Spots finden, wo sie mit ihrem Edding irgendwelchen lustigen Kram draufschreibt. Und dann kann man auch meistens entscheiden, was das zum Beispiel ist. Es ist kein großer Spoiler ist, dass man zum Beispiel, also um das einfach mal zu erklären, es gibt an einer Stelle so einen Zahnrad, also so ein Sägeblatt, was an der Wand hängt, und dann kann man sich halt entscheiden, ob man halt eher irgendwie so ein allsehendes Auge drauf malt oder draufschreibt Spin it zum Beispiel. Das geht. Was ich noch nicht rausgefunden habe, es gibt immer wieder Referenzen auf den Raben, wie ja vorher irgendwie das die Hirschkuh bei Max quasi immer wieder aufgetaucht
ist. Das Reh, ne?
Oder ja. Nee, das ist doch kein Reh.
War das nicht ein Reh?
Nee, also ich bin der Meinung, das ist ein Hirsch. Also Rehe sehen anders aus. Das war eine Hirschkuh.
Ich bin nicht sicher, war das nicht Deer?
Ja.
Ja, und Deer übersetzt sich aber zu Hirsch.
Ja?
Ja, ich bin Wildpark-Mitarbeiter. Keine Ahnung. Das ist aber ja das Problem. Das ist das Problem, warum auch alle Leute immer denken, dass Bambi ein Reh ist, weil es ein Übersetzungsfehler ist ins Deutsche. Bambi, jetzt hier okay. Kein Spoiler, ist ein Hirsch.
Also das ist
Get used to it. Don't be
Moment
hirschophob.
Mal. Moment mal. Das müssen wir jetzt nochmal, da müssen wir jetzt in die Tiefe gehen. Also,
das ist jetzt das Thema der Woche.
Ding, 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 ding. Die Übersetzung von Deer ist sowohl Hirsch als auch Reh. Daher meine Frage: Was unterscheidet den Hirsch vom Reh?
Ist es kann nicht ich dir sagen.
Nur, ist das Reh nicht der weibliche Hirsch?
Nein. Also, beim Hirsch ist das Männchen, der Hirschbock, hat ein großes Geweih, das besteht aus Knochen. Wächst, wirft er ab. Die Frau ist die Hirschkuh und das Kind ist auch nicht das Reh, sondern das Hirschkalb. So, und ein Reh ist ein viel kleineres Tier, was man zum Beispiel auch schlechter in Parks halten kann. Das ist übrigens gerade mein Wildpark-Monolog. Was man auch viel schlechter in Parks halten kann, weil die richtig fies werden. Und der Unterschied ist, die haben nur so kleine Spitze und das dürften nämlich auch wieder Hörner sein auf dem Kopf und sind halt viel kleiner. Und sind meistens halt auch einzeln unterwegs, während Hirsche in großen Gruppen unterwegs sind und zum Beispiel auch Schulen bilden, wo dann zum Beispiel die ganzen Weibchen sich um die Kinder kümmern, während die Männchen halt abhauen.
Unterscheidet man bei Rehen zwischen Männlein und Weiblein?
Ja, das ist Rehbock und dann auch wieder die
Was heißt man auch? Rehkuh?
Und dann gibt es aber das Rehkitz.
Das Rehkitz, ja genau, ja. Das weiß ich, ja.
Ja.
Okay, gut, also das war nur ein kleiner
Und Bambis Vater ist eindeutig ein Hirsch, das ist kein Reh.
Aber tatsächlich selbst Bambi, ist es so, wenn Bambi erwachsen ist, ist er auch eindeutig ein Hirsch, von daher.
Ja, aber er ist nicht erst ein Reh und dann ein Hirsch.
Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut und tatsächlich scheint es so zu sein, dass in Bambi der Papa ein Hirsch ist und die Mutter ein Reh, was also eigentlich nicht, ne?
Ach so.
Und daher diese Konfusion kommt, soweit ich weiß.
Ja, was ich aber eigentlich erzählen wollte, also während es vorher die ganze Zeit das Reh-Hirsch-Mischwesen-Frankenstein-Monster bei Max gewesen ist, ist halt jetzt der Rabe. Also man trifft mal auf so einen Rabentotem zum Beispiel. Sie hat ein Raben-T-Shirt in ihrer Schublade und wenn du den Speicherbildschirm genau beobachtest, dann taucht da auch so ein Rabe auf. Und es gibt die Theorie, dass Max quasi das Spirit Animal den Hirsch hat und Rachel Ambers halt den Raben.
Oder Chloe.
Chloe.
Ja, das hatte ich auch schon eine längere Diskussion mit meiner Freundin. Wir finden es wahrscheinlich noch heraus. Ich würde eher sagen, es ist Rachel.
Gut, das waren deine Eindrücke soweit. Wann kommt die nächste Episode raus? Ja, wenn du es nicht weißt, dann sag's einfach.
Stimmt, doch, das habe ich mir aufgeschrieben. Das waren so 7 bis 8 Wochen. Und da habe ich mir halt auch gedacht, so, oh, das ist jetzt aber gemein. So, also weil ich hätte jetzt es okay gefunden, so, hey, spielst das und in einer Woche oder zwei kriegst du halt die nächste. Das ist tatsächlich so ein bisschen episodenmäßig ist. Aber jetzt habe ich so diesen Punkt von, ich habe das jetzt bis zu diesem Punkt durchgespielt. Das waren so ungefähr 3 Stunden. Und dann dauert das halt jetzt ewig, bis ich weiterspielen kann. Und das nervt dann schon so ein bisschen. Was auch ganz spannend ist, es gibt so ein paar Sachen, die kann man quasi übersehen. Und dann hat man tatsächlich ungefähr eine Stunde weniger Spiel. Also man muss schon aufpassen, dass man alles findet.
Ist es aber nicht normal, dass bei so Episoden Spielen, die Abstände zwischen den einzelnen Episoden so relativ lang sind?
Wahrscheinlich schon. Ich habe das sonst immer halt quasi im Komplettpacken gespielt. Ich war da quasi nie so up to date, sondern. Aber wie gesagt, meine persönliche Erfahrung ist es ja gerade, dass ich mir denke, boah, das ist aber gemein.
Leider ist das voll und ganz Usus, was unter anderem natürlich auch den Vorteil verschafft für die Entwickler, dass sie sozusagen on the fly noch Dinge mit einbringen können und also
Kritiken
von Leuten, die es gespielt haben. Aber ich persönlich bin auch eher der Mensch, deshalb bin ich jetzt auch echt so drauf, dass ich versuche irgendwie also Spoiler komplett zu vermeiden. Ich möchte das dann spielen, wenn es komplett raus ist und dann idealerweise auch mit allen Episoden und nicht irgendwie hier sind 3 Episoden und dann gibt es da noch eine irgendwie dabei, die kostet aber extra und so weiter. Nee. Also wenn dann schon dann, entweder gibt mir das ganze Ding, ich genieße das bestimmt sehr, aber ich liebe Life is Strange, aber dann bitte am Stück und vor allem mit einem Bezahlvorgang möchte ich es gerne haben, ohne dass es jetzt irgendwie noch extra da was kostet. Da würde ich sagen, werfen wir doch mal einen Blick in die Pixeldiskurs-Presseschau. Wie ihr wisst, liebe Leute, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen drei Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die auf einen Twitter-Post der Game-Designerin Jennifer Schürle, ja, würde man so aussprechen wahrscheinlich, zurückgeht. Ich habe deshalb auch jetzt dann in den Shownotes findet ihr also den Link zu dem Twitter-Post und wenn ihr runterscrollt, findet ihr die Antworten und somit auch diese hieraus resultierende Geschichte. Jennifer Schürle hat nämlich gefragt nach geheimen Gameplay-Tricks oder Spielmechaniken, die Spieleentwickler anwenden. Und daraufhin haben sich auch zahlreiche Entwickler gemeldet, durchaus von renommierten Titeln, und Mechaniken verraten, die sozusagen im Hintergrund ablaufen, ja, ohne dass man davon als Spieler zumindest üblicherweise etwas mitbekommt. Und ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, die ich ganz interessant fand. In Assassin's Creed und in Doom, mutmaßlich auch in vielen anderen Titeln, ist es so, dass das letzte bisschen Gesundheit, wenn ihr also kämpft und werdet verletzt, das letzte bisschen Gesundheit hält länger an, als der Rest hat, also einen höheren Wert, um spannendere Spielsituationen zu erzeugen, sodass man häufiger das Gefühl hat, man springt dem Tod sozusagen von der Schippe und er kriegt es gerade noch so hin. Außerdem ist es so, es wurde ja schon mehrfach irgendwie herausgestellt, dass es Parallelen gibt in den From-Software-Titeln zu Rhythmusspielen, also Bloodborne und Dark Souls und sowas, ja, also dass die Kämpfe fast sich wie ein Rhythmusspiel anfühlen, wie ein Tanz, ja, was dem Ganzen ja auch eine gewisse Grazie verschafft. Jetzt ist es so, dass die Bosse in Dark Souls 3 also tatsächlich dem musikalischen Rhythmus folgen in ihren Angriffen und der schwerste Boss in dem Spiel, der härteste Boss, unter anderem auch deshalb so schwer ist, weil er dieses Schema durchbricht, weil er eben nicht auf den Rhythmus der Musik sozusagen hört. Außerdem hat Ken Levine preisgegeben, dass in Bioshock und mutmaßlich auch in vielen anderen Titeln es so ist, dass der erste Schuss von Gegnern immer daneben geht, damit Spieler eine Chance haben zu reagieren, ja, und man nicht das Gefühl hat, man wird irgendwie aus dem Hinterhalt irgendwie einfach angeschossen und verliert sozusagen schon Lebensenergie, bevor man darauf reagieren kann, sondern es gibt immer sozusagen einen Warnschuss, der so programmiert ist, dass er absichtlich verfehlt den Spieler und keinen Schaden verursacht. Außerdem ist es so, und das ist auch schon, also mir ist es auch schon häufiger aufgefallen und jetzt ist es halt irgendwie klar, dass Spiele das verwenden, sowohl in Half-Life als auch in Devil May Cry, in DMC, in dem Reboot, aber auch zahlreichen anderen Titeln ist es so, dass die Aggressivität von Gegnern heruntergeregelt wird, wenn sie sich außerhalb des Sichtfeldes des Spielers befinden. So dass wenn ihr umringt seid von NPCs, die euch angreifen, es so ist, dass die hinter euch stehen, wesentlich langsamer, behäbiger angreifen, vielleicht teilweise auch gar nicht angreifen für eine ganze Weile, als diejenigen, die vor euch sind. So dass man das quasi so ein bisschen, auch wenn man um diese Mechanik weiß, es so ein bisschen steuern kann, ja, gegen wen man gerade kämpft und das alles ein bisschen sortierter abläuft. Und man fühlt sich quasi bedroht, weil die Gegner sind schon hinter einem, aber sie greifen eben nicht so schnell und rasant an, wie die vor einem sind.
Darf ich da kurz eine Nachfrage stellen? Also im Sichtfeld desjenigen, der spielt so gesehen, oder im Sichtfeld der Figur? Das frage ich mich jetzt gerade, weil Devil May Cry oder so ist ja Third Person, soweit ich es
richtig
im Kopf
habe. Richtig, Half-Life nicht, Half-Life ist First Person. Aber ja, also da wäre es identisch. In Devil May Cry wäre es sozusagen die Kamera, die Blickrichtung der Kamera. Okay. Also dahin, wo die Kamera blickt, das sind die Gegner, die sozusagen aggressiv sind und die anderen sind eher passiv, eher zurückhaltend. Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele. Ich habe die jetzt nicht alle mitgebracht, denn es sind echt viele, manche davon mehr oder weniger spannend. Und deshalb, liebe Leute, wenn euch das interessiert, dann geht auf pixeldiskurs.de und schaut mal in unseren Shownotes nach. Da könnt ihr dann diese Geschichte zu dem Twitter-Post zurückverfolgen und euch das durchlesen. Zahlreiche andere Outlets haben das auch aufgegriffen, wie Polygon und auch in Deutschland GameStar beispielsweise. Das findet ihr dann schon raus. Und ich fand das echt eine nette Sache, weil man da immer mal den Eindruck hat, es gibt da irgendwas, was im Hintergrund abläuft, was nicht ganz so transparent ist. Und jetzt ist es sozusagen bestätigt, dass es diese Mechaniken dann gibt. Ja. Mir sind dann noch weitere eingefallen, wie die Gummiband-KI in Rennspielen, die sozusagen dafür sorgt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch bestätigt ist, kann aber gut sein, die dann dafür sorgt, dass wenn ihr jetzt da irgendwo auf einer Rennstrecke unterwegs seid und ihr fahrt, dann ist es so, dass die, oder war es früher zumindest oft so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass die KI, wenn sie euch wegfährt,
automatisch ein bisschen langsamer wird und mehr Fehler macht und die, die weit hinten sind, automatisch ein bisschen aggressiver, offensiver fahren. Das ist natürlich auch vielleicht einem Realismusanspruch geschuldet, weil das würden sie vielleicht auch tatsächlich tun, aber dass sie auch weniger Fehler machen, dass sie einfach besser sind, um wieder aufzuholen, sodass sich einfach das Fahrerfeld um euch herum als Spieler dann ein bisschen staucht und ihr das Gefühl habt, es ist eigentlich immer was los. Oftmals in echten Rennen ist es ja dann so, da verteilt sich das Fahrerfeld relativ bald und man sieht quasi kaum irgendwie andere Autos oder andere, also Kontrahenten, und das versucht man sozusagen damit dann künstlich zu stauchen.
Das müsste ja auch durchaus so sein, weil ansonsten hättest du ja bei Super Mario Kart, was ist das so?
Mario Kart
meinst du jetzt? Mario Kart, dankeschön.
Aber da ist es nicht so, ne?
Oder? Hätte ich jetzt aber schon gedacht, weil eigentlich müsste das der auch ein Grund dafür sein, warum ja die unterschiedlichen Figuren, wobei, nee, die treffen sich auch teilweise mit dem Kram. Also es muss ja einen Grund haben, warum nicht quasi eigentlich jede KI-gesteuerte Fahrzeug vorne ist. Weil die müssten ja eigentlich alle perfekt fahren können. Klar, die hauen sich teilweise auch gegenseitig so ein bisschen raus und vielleicht wird dadurch auch Zeit verloren. Das kann halt auch daran liegen, dass, und die wechseln ja dann auch immer wieder die Positionen. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, aber ich weiß es nicht.
Ich glaube, also ich denke, es ist generell so, dass in Rennspielen, klar, könnte man theoretisch das so einstellen, dass die alle perfekt fahren. Und es, wenn man da jetzt mal gerade ältere Rennspiele spielt und die KI auf die höchste Schwierigkeitsstufe stellt, ist das also so gut wie unmachbar. Einfach weil die automatisch, die machen halt keinen einzigen Fehler. Ich glaube aber,
dass immer auf die Ideallinie.
Genau, mittlerweile ist es schon so, dass die meistens dann irgendwie zumindest ein geringes Fehlerpotenzial haben. Aber du hast recht, es könnte sein, dass es in Mario Kart tatsächlich diese Gummiband-KI auch gibt. Ich weiß es von einigen anderen Rennspielen, aber ja, bei Mario Kart könnte ich mir das auch durchaus vorstellen. Damit es halt so ist, dass nicht irgendwie einer, der dann führt, irgendwie vorne weit wegfährt und man hat keine Chance mehr, ihn einzuholen, sondern es soll ja immer noch spannend bleiben. Nummer 2. Was hast du dabei, Tobi?
Gaming for a Purpose auf Gamers with a Job. Gamers with Jobs erschienen, unter dem Pseudonym würde ich jetzt mal sagen, Lenguan. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es sich dabei um eine Frau, um einen Mann oder ein anderes Geschlecht handelt. Deswegen würde ich jetzt einfach immer auf dieses Pseudonym verweisen und mich entschuldigen, falls ich es falsch irgendwie jetzt ausdrücken werde. Aber jedenfalls in diesem Text geht es um, ist so ein bisschen ein Anschluss an unsere letzte Episode, an Game-Based Learning, ist jetzt aber eine persönliche Eindrucksbeschreibung. Also er, sie, beziehungsweise Lenguan sagt jetzt hier an der Stelle auch, this is a deeply personal text, I don't mean to explain how the world works. Also es ist jetzt kein akademischer, analytischer Text, sondern es ist tatsächlich einfach nur so ein kleiner Kommentar, den ich aber durchaus wichtig und auch ganz nett fand, jetzt auch im Zuge unserer letzten Folge. Und zwar beginnt dieser Post, würde ich jetzt auch sagen, was ja kein Artikel im klassischen Sinne ist, mit so diesem Statement, das wir vielleicht alle schon mal gehört haben. Nämlich, dass Spiele Zeitverschwendungen sind und wir doch mal gefälligst irgendwas Sinnvolles mit unserer Zeit anfangen sollen. Also am besten irgendwie arbeiten, lernen, irgendwas Nützliches oder Intelligentes tun sollten. Und jetzt ist es so bei Lenguan, in früherer Zeit, also ich würde jetzt denken, dass er referiert wird auf irgendwie Schulzeit und vielleicht irgendwie Anfang vom Studium und so weiter, hat Lenguan jetzt halt zum Beispiel auch gesagt, naja gut, ich habe jetzt eher irgendwie gezockt, ich habe eher gespielt, als halt irgendwie für, also so die, jetzt waren es die Real-Life-Endeavors, also irgendwie die alltäglichen Aufgaben des Lebens oder halt irgendwie Studying or Professional Development, also irgendwie alles das, was diesem Nützlichkeitsdenken unterworfen ist, sondern hat eher Morrowind und so weiter gespielt. Jetzt gab es aber diesen Punkt so, ab nach der Universität hat sich das gewandelt. Das ist auch ein Stück weit was ich selber auch verstehen kann. Also ich habe auch lange Zeit irgendwie zwischendurch gesagt, ach komm, ich packe das jetzt hier mal zur Seite. Ich muss mal irgendwie in der Zeit, wo ich 3 Stunden gespielt habe, hätte ich auch 3 Stunden Buch lesen können. Dann muss ich mal irgendwie das mal zur Seite packen und so weiter. Und das ist da jetzt auch beschrieben. Also kann man sich vielleicht auch so ein bisschen selber wiederfinden. Und dann gab aber diesen Punkt, dass dann festgestellt worden ist von ihr, dass trotzdem Erfolg sich nicht einfach einstellt, nur weil man keine Videospiele mehr spielt und auch nicht unbedingt persönliches Glück. Also so dieses alte Paradigma, hör auf zu spielen, dann wird auch was aus dir oder dann hast du halt auch irgendwie ein vernünftiges Sozialleben, kommt halt nicht irgendwie automatisch. Und jetzt kommt so dieser Punkt, von wo ich meinte, das schließt an unsere letzte Episode an. Lengemann sagt halt auch, dass da in der Schule halt auch durchaus Probleme vorhanden waren, dass das Schulsystem eigentlich, also wird hier auch gesagt, an ihm gescheitert ist, beziehungsweise System failed, war hier das Zitat. Und es eigentlich, dass sie halt studiert, er sie studiert hat, an der Stelle nur möglich war halt aufgrund von entsprechend engagierten Lehrern. Und jetzt gab es aber nach dem Punkt, wo sie jetzt er sie selber Lehrer geworden ist, Lehrerin, dass dieser Punkt des Game-Based Learning aufgrund eines Podcasts bei ihm wieder quasi aktuell geworden ist.
Unser Podcast, oder was jetzt?
Nee, nicht unser Podcast, leider nicht, sondern wahrscheinlich irgendwann ein anderer Podcast. Das ist ja auch der Punkt, dass Game-Based Learning im englischen Kulturkreis, Sprachbereich, also beziehungsweise Literaturveröffentlichungsbereich viel bekannter und aktueller ist. Also wenn du die Publikationslisten anguckst, wirst du da viel mehr finden und auch die größeren Titel. Genau, und hier wird halt an der Stelle nochmal eine Bresche geschlagen für Spiele in Schulen. Also ich mache das einfach mal kurz jetzt, kurz mache ich den Sack zu und bringe einfach nur kurz immer die kurzen Punkte, das sind nämlich nochmal zwei, drei. Games bring to learning with traditional schooling often critical miss. Also Skills, die da trainiert werden, Kommunikation, kritisches Denken, Kreativität und so weiter. Und Games show a way to change education the right way. Da werden verschiedene komplexe Systeme können da dargestellt werden und auf eine andere Weise gelernt werden. Man kann halt auch so Settings haben mit, was halt normalerweise nicht möglich ist, mit irgendwie Astronauten und so weiter, also in Situationen bringen, die du halt sonst so nicht simulieren kannst, wobei da jetzt an der Stelle natürlich auch festgestellt wird, dass es halt die Probleme mit halt irgendwie Rassismus und Harassment und so weiter in Spielen gibt, aber Spiele durchaus da an der Stelle eine Möglichkeit haben, im Bildungssystem was zu verändern.
Wir gehen jetzt quasi direkt weiter, weil Sophies Artikel nehmen wir dann einfach als Thema der Woche mit rein. Deshalb, ich muss jetzt ein bisschen Musik machen. Ich muss mal gucken, ob die Gitarre hier jetzt gestimmt ist. Sie ist gestimmt. Ich hab sie gestern neu beseitet, deshalb klingt die jetzt noch so voll und schön. Und deshalb spiele ich jetzt kurz ein bisschen was und dann machen wir das Thema der Woche. Das Thema der Woche lautet Camgirls auf Twitch. Und Sophie, du hast da einen Artikel mitgebracht, den wir jetzt absichtlich in dieses Segment verschoben haben, weil wir uns damit ein bisschen genauer befassen wollen. Was hast du denn im Gepäck?
Ja, eben besagten Artikel, der heißt The Camgirls Who Also Stream on Twitch. Erschienen ist der auf kotaku.com und geschrieben von Merit Kay. Ich gehe mal davon aus, das ist auch ein Synonym, wie gerade bei dem Artikel von Tobi. Ich sage einfach, der Autor. Dann. In diesem Artikel geht es eigentlich darum, auch wenn der Titel da jetzt vielleicht nicht so direkt darauf hinweist, geht es eigentlich darum, so zwei Formen von Streaming irgendwie miteinander zu vergleichen, nämlich einmal das Camming, ich sage auch gleich nochmal kurz eine kurze Beschreibung dazu, was das ist, und dann eben das Streamen auf Twitch, heißt das Stream von Spielen. Und in diesem Artikel geht es eigentlich darum, diese beiden Formen des Streamings miteinander zu vergleichen und zu schauen, wo sind Ähnlichkeiten, was unterscheidet sich und was macht also vor allem das Camming, also also was machen Cam-Sites besser als zum Beispiel Twitch. Genau, und ich sag mal, also ich zitiere mal gerade aus dem Artikel, weil der das ganz gut zusammenfasst, was Camming ist. The concept is similar to streaming on Twitch, only instead of playing a game, the performer, usually a woman, gets naked. But like streaming, camming is also about much more than that. Fans tune in because they want to interact with and support performers, just like they would for their favorite Twitch streamers. Ja, so eine ganz kurze Zusammenfassung. Also ich glaube, in dem Artikel wird später auch nochmal gesagt, es ist eigentlich ähnlich wie, also es ist eigentlich Online-Strippen, wenn man so will. Das Camming und ich hoffe, jetzt kann sich...
Nicht nur Strippen, das ist doch quasi... Also ein Porno, der halt gestreamt wird. Also Live-Porno.
So wie ich das kenne, sind da ja eigentlich dann erstmal nur eine Frau vor der Kamera und unterhält dann halt eben ihre Zuschauer. Also so kenne ich das zumindest. Ich habe jetzt nicht viel Erfahrung damit.
Ich habe da mal eine Doku gesehen, da ging es dann auch darum, dass tatsächlich halt sexuelle Handlungen vor der Kamera durchgeführt werden.
Ich schätze mal, das ist auch durchaus eine Option.
Also es gibt sowohl...
Also wieso nicht, ne?
Es gibt sowohl so diese Geschichten, dass jetzt dann irgendeine... Also nehmen wir an, eine Frau, die masturbiert beispielsweise. Ja. Aber es gibt auch also Paare, die dann tatsächlich Sex haben vor der Kamera.
Ja, es gibt, glaube ich, aber beides. Es gibt sowas auch, also wo das zwei Frauen machen oder so, gibt es, glaube ich, dann auch. Also
ja,
das ist alles möglich.
Alles möglich, ja. Everything goes.
In der Pornoindustrie ist alles möglich.
In Porn, everything goes.
Ja, genau, also das ist so ungefähr die Grundstruktur des Artikels und so dann aufgeteilt in was ist ähnlich, was unterscheidet sich, was kann besser gemacht werden. Dann würde ich vorschlagen, ich fange einfach mal an mit den Ähnlichkeiten. Die Twitch und eben Campsites. Ich glaube, beispielsweise ist hier MyFreeCams genannt als Website. Es ist erstmal so, oder es ist nicht unbedingt das, also eine Ähnlichkeit, aber Camming gibt es tatsächlich schon sehr viel länger als Games zu streamen, also das online zu streamen, wie man spielt. Und deshalb ist es schon einfach ein bisschen länger etabliert und ist deswegen auch ein bisschen weiter, vermutlich einfach ein bisschen weiterentwickelt. Und also genau, runtergebrochen auf die Grundstruktur ist es eigentlich nur, dass sich beide Formen darauf konzentrieren, erstmal Zuschauer zu bekommen, sie zu akquirieren, sie zu behalten und damit eben Geld zu verdienen auf die eine oder andere Art und Weise. Entweder eben über Werbung, die man dann schaltet, oder direkt von den Zuschauern.
So Tokens, die man dann spendet.
So ungefähr,
quasi.
Ja, da komme ich auch gleich noch dazu. Also das ist nochmal eine extra Ähnlichkeit. Dazu kommt dann eben auch noch, dass die eigentlichen Performer selbst nicht Betreiber der Seite sind, auf denen das stattfindet, sondern dass die Hosts eben extern sind und eben nur die Plattform bieten und sich da sonst nicht drum kümmern. Genau, also das ist erstmal, wenn man das auf so weit runterbricht, sind die sich halt sehr, sehr ähnlich. Da gibt es keinen großen Unterschied. Und dann kommt eben noch dazu, genau, also die so Camming oder Cam-Sites haben eben auch solche, wie du sagst, Tokens. Im Artikel wird es als In-House-Tip-System begriffen, also beschrieben, also dass man eben Tipps, also sowas wie Trinkgeld geben kann, wenn einem jemand besonders gut gefällt. Das ist dann einfach so eine plattformeigene Währung, wo man, also die vielleicht ein bisschen weniger wert ist als das tatsächliche Geld, was man dafür ausgibt. Und das kann man dann verteilen, wie man will. Bei Cam-Sites ist es dann so, dass man dann entweder in so private Vorstellungen, sage ich mal, gehen kann oder eben jemandem direkt sagen kann, hier, ich gebe dir was, mach das und das dafür oder so, wenn das möglich ist. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Und bei Twitch gibt es jetzt eben auch diese Neuerungen, die haben auch so ein System in die Richtung eingeführt, dass es Zuschauern erlaubt, ebenfalls so eine Währung sich zuzulegen und Streamern dann eben, ich glaube, cheer, also zujubeln können damit, indem sie eben dieses Geld ihnen zukommen lassen.
Ich habe da einen Gedanken zu der Frage des Privaten.
Ja.
Weil ich finde, also das, was mir auffällt, ist, dass bei aller Ähnlichkeit ein kleiner Unterschied eben gerade in dieser in dieser Möglichkeit bei irgendwie bei Sexcams ist, dass man sich in eine 1:1 Situation begibt, indem man halt dann dafür Geld bezahlt und sozusagen in eine private Chat-Kommunikation kommt. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, die Frage des privaten Raumes hier überhaupt wird von beiden Formaten gleichermaßen berührt. Oftmals ist es so, dass bei diesen Sexcams, dass sie das natürlich in eigens dafür, also gerade bei denen, die eben das professionell machen, ja, die sind dann ja in sozusagen so zusammen konstruierten Zimmern, die aber alle aneinandergereiht sind quasi und auch keine richtige Einrichtung haben, außerhalb irgendwie ein Bett und eine Packung Taschentücher oder sowas, ne? Und beim Twitch-Streaming ist es nochmal ein Blick in den Privatraum. Üblicherweise ist man ist natürlich so groß, dass man sein eigenes Studio da quasi hat, um dann selber dort zu streamen. In beiden Fällen aber finde ich, dass, sei es durch die sexuelle Handlung, durch auch die Privatheit des Spielens oder einen Einblick ins Wohnzimmer, dass die Hinterbühne zur Vorderbühne wird. Das, was normalerweise nicht Teil ist des medialen Erlebens, sagen wir es mal so, der Öffentlichkeit, wird öffentlich gemacht.
Ja, also ich weiß nicht, wie das ist mit den bei dem Camming, ob das tatsächlich so ist, dass es dann wirklich nur ein Bett ist und sonst nichts, weil das wäre ja, also ich glaube durchaus auch, dass solche Hintergründe oder solche Räume, in denen die Frauen jetzt zum Beispiel das tun, auch durchaus gestaltet sind, sodass es eben nicht nur nach, okay, ich schaue jetzt einer Frau zu, die ab und zu mal in diesen Raum geht und dann wieder nach Hause geht, sondern dass man schon das Gefühl hat, sie ist da, sie wohnt da auch.
Man hat daher den Unterschied zwischen, also nehmen wir mal an, es gibt da ja wahrscheinlich beides. Es gibt private Camgirls wahrscheinlich, die das sozusagen also als Zuverdienst machen in ihrer Privatwohnung.
Ich glaube, darum geht es auch tatsächlich.
Und dann gibt es
jetzt nicht so professionelle Sachen. Also ich weiß nicht genau, inwiefern das jetzt professionell betrieben wird von denen. Also in diesem Artikel werden halt auch zwei immer mal wieder referiert auf ihre Aussagen dazu, die sie dazu gemacht haben. Und so wie das klang, machen sie das eben als zu Verdienst.
Aber so gibt es ja beides, die es in ihren Privaträumen machen, die ohnehin schon so da sind, die quasi öffentlich gemacht werden und dann sozusagen Räume, die speziell für diese Sexcams konstruiert sind, die dann sozusagen eigentlich im Prinzip Arbeitsplätze sind. Wohingegen die Streamer, bei denen ist es ja auch so ähnlich, dass sozusagen die meisten Streamer streamen in ihren Privaträumen. Und dann gibt es aber natürlich auch Streamer, die sind eben so groß, dass sie dann eigene PewDiePie zum Beispiel, der hat ja ein eigenes kleines Studio quasi, in dem er das macht. Oder mehrere Studios wahrscheinlich sogar.
Ich wollte gerade sagen, also da ist es ja eben genau das Gleiche. Auch die werden ja nicht unbedingt alles zeigen wollen, was sie jetzt wirklich in ihrem Privatraum haben, sondern ganz genau schauen, was ist jetzt eigentlich gerade hier im Bilderschnitt hinter mir.
Aber das Spannende daran finde ich eben, dass es private, also sozusagen die privaten Räumlichkeiten, gerade bei denen, die es jetzt nicht professionell machen, sozusagen in die Öffentlichkeit gebracht wird. Dass die Hinterbühne eben zur Vorderbühne wird. So. Goffmannsche Annahme quasi.
Okay, ja. Dann komme ich einfach mal gerade zu den Unterschieden, weil das waren jetzt so die Gemeinsamkeiten, die es dann eben so grundsätzlich gibt. Natürlich sind das zwei Sachen, die sich schon stark unterscheiden. Einer der Punkte ist ja schon allein, ich sag jetzt mal, weil mir einfach echt kein besserer Begriff eingefallen ist, der Gegenstand, der so gesehen, also Gegenstand des Streams, weil beim Streaming von Spielen ist eben das Spiel im Mittelpunkt und nicht unbedingt, aber natürlich auch die Person, die spielt, aber vor allem eben das Spiel und eben wie die Person es spielt. Und beim Camming ist es dann tatsächlich direkt die Person, würde ich sagen. Also
ich würde da erstmal ein Fragezeichen hintermachen.
Ja?
Ich glaube, das kommt stark darauf an. Das unterscheidet sich, glaube ich, von Stream zu Stream sehr stark.
Ja, wahrscheinlich, wie sehr sich die Person dann auch selber inszeniert natürlich. Aber das ist auch eben so eine Sache, die, es geht ja, bei beiden Professionen geht es natürlich darum, irgendwie ja eine Persona zu entwickeln, um Leute eben anzuziehen mit dem, wie sie es machen. Denn wie es beim Camming ist, es auch beim Stream, gibt es wie Sand am Meer Streamer, da hat man eine riesen Auswahl und dann muss man natürlich sich eben eine Persona entwickeln, die eben reizvoll ist und Leute anzieht.
Kommen wir noch zu den Fakes? Oder ist das in dem Artikel nicht mit gefasst?
Was meinst du mit Fakes?
Denn was mir immer mal wieder begegnet ist und worum es ja auch immer mal wieder Kontroversen gab, ich weiß nicht, wie das gegenwärtig ist, sind sozusagen in diesem Fall dann auch überwiegend Frauen, die auf Twitch streamen, in Anführungszeichen, weil sozusagen sie eigentlich selber gar nicht spielen, sondern das Spiel einfach nur abläuft und es eigentlich sozusagen als Showplattform nutzen, üblicherweise für eben jetzt also Erotik, Softporn, solche Sachen.
Nee, darauf geht der Artikel tatsächlich nicht ein. Es geht einfach eben tatsächlich darum, eben der Vergleich von tatsächlichen Streamern, die wirklich spielen und eben das Camming. Also auf Fakes wird da jetzt nicht eingegangen.
Also ich weiß, dass es sowas immer wieder gibt, dass es auch deshalb immer mal wieder Bans gibt, die ausgesprochen werden, weil dann irgendwie rauskommt, dass die Leute halt selber gar nicht spielen und dass auch das Spiel eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, sondern die Person quasi sich auf irgendeine Art und Weise erotisch inszeniert und dadurch eben Klicks bekommt. Und das ist ja sozusagen das, was Twitch gerade nicht will.
Ja, also da wird es ein bisschen drauf eingegangen, weil die, also ich erwähnte ich ja gerade vorhin schon, es werden zwei Streamerinnen so gesehen immer mal wieder angesprochen, die eben beides tun, also sowohl Camming als auch Streaming. Und die sprechen dann eben ein bisschen darüber, wie verändern sie ihr Verhalten bei den beiden Sachen. Da geht's, also wird dann zum Beispiel gesagt, ja, wenn ich jetzt auf Twitch irgendwas streame, dann achte ich natürlich darauf, dass ich jetzt nicht zu, also so aufreizend angezogen bin. Mein Make-up ist sehr viel weniger und mir, also eine von denen, ich habe ihren Namen mir jetzt gerade leider nicht notiert, ich glaube, es war Morbid hieß sie, die sagt auch, ich mach das Streamen jetzt weniger, um damit Geld zu verdienen. Dafür mache ich das Camming. Das Stream mache ich einfach, weil ich gerne spiele und gerne Leute dabei habe, die mir zuschauen. Und da die soziale Interaktion sich tatsächlich stärker unterscheidet als beim Camming. Weil beim Camming wohl scheinbar die Leute seltener mit ihr dann, wenn sie das macht, sprechen wollen, sondern vor allem zuschauen wollen. Und beim Streaming ist es wohl anders. Da wollen die Leute eben stärker mit ihr interagieren, mit ihr sprechen.
Ist das eine nicht auch auf eine gewisse Art und Weise eine Werbung für das andere? Weil ich kann mir halt jetzt auch vorstellen, dass wenn man sowas halt irgendwie betreibt und damit ja auch irgendwie seinen Lebensunterhalt zumindest zu einem Teil verdient, dass man dann halt auch auf die Idee kommt, naja, ich kann jetzt halt irgendwie bei Twitch und so weiter, kann ich halt irgendwie dieser Tätigkeit halt irgendwie nicht nachgehen, aber ich kann da ja quasi mich bekannt machen und so weiter und dann werden die Leute vielleicht über Umwegen, was weiß ich, über einen Twitter-Account oder so, dann doch halt irgendwie auf meine Seite kommen und dann halt irgendwie Geld rausschmeißen, weil sie halt über Twitch das halt kennengelernt haben. Also es gibt ja auch diese Leute, die irgendwie auf YouTube unterwegs sind. Also ein Bekannter von mir hat mal hier so einen Kanal gehabt, den ich jetzt nicht nennen wollen würde, um ihn jetzt nicht groß zu dissen, aber die haben dann zum Beispiel damals auch irgendwie so eine Pornodarstellerin halt interviewt und die hatte dann halt auf einmal ein Interview auf einer Seite, die halt ja eigentlich Pornos nicht zulässt. Und die hat sich dann halt in diesem Interview halt nicht ausgezogen und so weiter, aber da wurde halt natürlich ihr Name genannt und so weiter, also auch ihr Künstlername. Und dann ist klar, dass die Leute dann darüber auf die entsprechenden Seiten gegebenenfalls gehen, weil sie dann in dem Interview gesehen haben. Und dann ist es ja nicht einfach nur Nächstenliebe, dass sie dieses Interview macht, sondern damit macht sie ja aktiv quasi wie über eine Plattform, die eigentlich jugendfrei sein sollte, wieder Werbung für ihre, also zum großen Teil jugendfrei sein sollte, für ihre nicht jugendfreien Inhalte.
Also ich sehe da jetzt, also in dem Artikel wird es von den beiden, die oder der einen, mit der da gesprochen wurde, so dargestellt, dass es tatsächlich eher andersrum ist, also dass Leute, die ihr auf der Cam-Side ihr zuschauen, dann eher rüber zu Twitch wechseln, um eben noch mehr Material so gesehen von ihr zu haben, wo sie ihr zuschauen können. Aber natürlich ist es vermutlich genauso andersrum. Natürlich machen sie es auch, um irgendwie auf anderen Plattformen auch präsent zu sein, um eben bekannter zu werden. Mhm. Natürlich, da steckt natürlich die Logik hinter, würde ich auch sagen. Das ist wahrscheinlich auch ein
symbiotisches Verhältnis, dass du auf Twitch die Leute natürlich auch so ein bisschen anfüttern kannst, sage ich mal, und dann sagen, hey, und wenn ihr mich nackt sehen wollt, dann könnt ihr auf Dings gehen und so weiter und andersrum. Und hey, wenn ihr mich Videospiele spielen wollt, dann könnt ihr mich da.
Ich glaube kaum, dass sie dann sagt, ey, wenn ihr mich nackt sehen wollt, kommt
auch,
da und da.
Das ist jetzt natürlich vereinfacht, ja, aber das ist ja das Prinzip. Ne? Also das ist ja das Prinzip, was du haben würdest, wenn du jetzt sagst, ich quasi interagiere auf bei Leuten mit Twitch, um sie dann sozusagen mit rüberzunehmen auf diese Cam-Site und andersrum eben, ne, sodass du dann sozusagen sagst, wie du sagtest, also noch mehr Content von dieser Person bedeutet letztendlich ja nichts anderes, als zu sagen, hey, wenn ihr mich nackt sehen wollt, kommt dahin, oder hey, wenn ihr mich spielen sehen wollt, kommt dahin. Ja.
Okay, ja.
Aber das ist ja das, wo ich.
Sind die dann teilweise irgendwie mit dem gleichen Pseudonym unterwegs? Weil bei YouTube war das ja zum Beispiel der Fall.
Gehe ich von aus. Also das wäre ja, also, sonst würden sie sich ja schwerer auffindbar machen, wenn sie ihre Namen wechseln würden, würde ich.
Ja, aber dann finde ich, haben wir tatsächlich aber auch an der Stelle auch ein Jugendschutzproblem. Also weil ich finde es schwierig, dass wenn jemand sagt, oh komm, ich spiele irgendwie eine Runde Switch und so weiter unter meinem Pseudonym, keine Ahnung, wie halt so diese Pseudonyme gerade sind, und dann geht da halt irgendwie ein 14-Jähriger an den Computer und denkt sich, ah cool, die ich letztens bei Twitch gesehen habe, da gebe ich doch nochmal irgendwie den Namen ein, und dann kommt halt natürlich, weil das bekannter ist, nicht als erstes Ergebnis bei der Suchgeschichte, dann muss man natürlich auch eigentlich darüber reden, warum ist der Suchfilter bei Google so nicht eingestellt, aber dann komme ich gegebenenfalls auf diese Pornoseite, die ich vorher vielleicht als 14-Jähriger nicht kannte. Ja, das ist wahrscheinlich auch illusorisch, nein, weil also die kennen, aber...
Ich möchte dir da gerade kurz reingrätschen, weil also du sagst ja damit eigentlich, okay, wenn jemand irgendwie was, also irgendwas Pornografisches tut, darf er sonst für nichts anderes in der Öffentlichkeit auftreten, also darf sonst nichts machen, dann müsste jede Zeitung, jede Fernsehsendung, die eine Pornodarstellerin interviewt, vorher irgendwie sagen, jetzt alle 14-Jährigen bitte gerade mal kurz wegschauen, umschalten, also das finde ich jetzt gerade ein bisschen schwierig.
Das meine ich aber so ja gar nicht. Es geht mir um das Pseudonym und quasi das, also bei der Zeitung hast du ja, ja
gut. Da wird auch mit ja, Sicherheit der Künstlername genannt werden. Genannt.
Ja, aber ich finde es halt trotzdem so diesen, ja auch quasi Verbindung von wegen und dann, also ich finde es ein bisschen schwierig. Also,
solche Seiten, die sowas anbieten, sowas wie Camming, die sind doch aber auch geschützt. Also da muss man sich doch auch irgendwie ausweisen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber da ist es doch der Jugendschutz dann gewährt, oder nicht?
Ich glaube, die Seiten sind also marginal geschützt wahrscheinlich, aber das ist halt dass
du 18 bist.
Da ist halt der Unterschied dann, ja, dass sozusagen, ich glaube da, also ich stimme Tobi nicht zu in dem Punkt, weil ich finde das also auch, da ich würde diese Distinktion gar nicht so sehr aufmachen, weil ich finde, dass man auch, also den, sowohl die berufliche Ertüchtigung des Pornodarstellers bzw. der Pornodarstellerin als auch überhaupt derartige Unternehmungen, ob die jetzt privat sind oder sozusagen zum Geld verdienen, dass man die nicht stigmatisieren sollte.
Das ging mir auch gar nicht im Stück.
Warte, lass mich doch mal den Punkt machen.
Ja, aber du kannst nicht sagen, dass man die nicht stigmatisieren sollte und eine Strohmann-Debatte aufmachen.
Nein, aber das ist ja sozusagen das, was für mich die Gefahr dabei wäre, wenn man sozusagen sagt, jetzt darf aber irgendwie, gab es Gina Wild zum Beispiel, ja, die hat es ja auch so gemacht, die dann als Gina Wild Pornstar unterwegs war und dann später das dann geändert hat und ihren richtigen Namen Michaela Schaffrath verwendet hat, um sozusagen in der Öffentlichkeit aufzutreten. Die Notwendigkeit dieser Distinktion finde ich problematisch, weil ich finde es durchaus legitim zu sagen, also das kann man machen, wenn man möchte, ich würde aber nicht sagen, dass man da in der Verantwortung ist, das zu tun aus jugendschutzrechtlichen Gründen. Viel eher erscheinen mir die Seitenbetreiber solcher Camming-Plattformen in der Verantwortung, Jugendschutzmechanismen zu implementieren, die das eben genau verhindern, dass dann der 14-Jährige das vielleicht findet, aber sich zumindest nicht einloggen kann.
Ja, das würde ich auch genauso sehen, beziehungsweise vor allem sind die Eltern in der Verantwortung, zu gucken, was treiben die Kinder an dem Rechner, wenn du in einem bestimmten Alter bist oder halt dann entsprechende Sicherheitsmechanismen einzubauen und dann halt nicht die ganze Zeit irgendwie dahinter zu setzen oder noch besser mit den Kindern reden. Aber ich finde auch die Personen, die sowas machen, haben eine gewisse Verantwortung und also klar gibt es dann auch Leute, die sagen, hey, das ist halt irgendwie meine Tätigkeit und ich habe halt irgendwie Bock auch auf Twitch unterwegs zu sein und halt das auch genauso zu machen und mich da nicht einzuschrecken. Ich will das ja auch gar nicht verbieten, aber es gibt durchaus halt auch Leute, die das aktiv machen, auf solche Seiten zu gehen, um dann halt einfach nur irgendwie Leute abzugreifen. Also wollen wir mal nicht naiv sein.
Nee, das
halt
ja,
das, also das ja. Hat ja auch quasi finanzielle Gründe und so weiter, die Leute dazu treibt, sowas zu machen. Aber trotzdem finde ich, muss man da auch auf eine gewisse Art und Weise darauf achten, wer sind zum Beispiel auch meine Zuschauer, weil wenn man sich zum Beispiel solche Leute anguckt, die nenne ich jetzt tatsächlich ganz gerne, um sie tatsächlich auch ein Stück weit zu stigmatisieren, ist zum Beispiel hier, wie heißt sie, Anna, diese Krasewitz.
Katja Krasewitsche.
Nicht Anna, sondern Katja, genau. Katja Krasewitsche, wo, wenn man sich die Nutzerprofile von den Leuten, die irgendwie auf ihrem Instagram-Account und so weiter, also quasi ihre Follower und so weiter, die quasi von ihr da quasi eingesammelt werden, das sind vor allem irgendwelche Minderjährigen. Und das finde ich da an der Stelle schon schwierig, dass zum Beispiel YouTube da nicht so stark einen Riegel davor schiebt.
Also wenn wir da kurz, also da bin ich auch ein bisschen anderer Auffassung, weil ich finde, dass, ja. Also jetzt bei Katja Krasowitschi ist es ja so, dass die auf, auf YouTube und Instagram, soweit ich weiß, diesen so Inhalte macht, die, ich sag mal, in einer gewissen Weise sexuell provokant sein sollen oder sexuell aufgeladen sein sollen, aber eben nicht, sie verstößt ja nicht gegen die Community-Regeln sozusagen, indem sie sich zum Beispiel jetzt irgendwie, also sie zeigt sich nicht nackt und sowas, es läuft alles mit Assoziation. Klar, das natürlich, das funktioniert, aber da ist natürlich die Frage, sollte man das einschränken oder sie dafür verantwortlich machen? Denn solange sie sozusagen die tatsächlich expliziten Darstellungen, die sie ja auch macht, nehme ich jetzt mal an, oder irgendwie jetzt, wenn jetzt irgendwelche Pornos dreht oder irgendwelches Cam-Streaming macht, wo sie sich auszieht und so weiter, wenn das hinter einem Jugendschutzfilter ist, und ob dieser Jugendschutzfilter funktioniert, ist nochmal eine andere Debatte. Er sollte besser funktionieren, da bin ich ganz bei dir. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie halt in der Verantwortung ist zu sagen, sie darf jetzt nicht irgendwie sich bei YouTube da provokant die Lippen lecken und sagen, hey, heute Abend bin ich im Stream und ich bin so hot und sowas. Also das finde ich, kann sie ruhig machen.
Sehe ich anders.
Warum?
Ich finde, die Person, die sowas betreibt, hat eine Verantwortung immer, also genauso wie wir hier auch eine Verantwortung haben, über das, was sie da tut, nachzudenken und zu überlegen, wer ist da sonst noch unterwegs. Also auch nicht nur irgendwie so eine Katja Krasewitz, auch irgendwelche Leute, die da solchen Schrott-Content rausbringen.
Aber was ist denn das Problematische daran, was sie macht? Ich kenne sie jetzt gar nicht.
Sie hat super viele Videos, wo halt vorher als Titel steht, was weiß ich, küsse meine Schwester oder so, oder ich lutsche irgendwelche Würstchen oder so, dann hat sie da halt dann irgendwelche Hotdogs natürlich und halt keine Penen, aber
ich habe ein Video habe ich von ihr mal gesehen, da wird sie so mit so ein bisschen dickflüssigem weißen Zeug, was wahrscheinlich Milch ist, ein bisschen Dings so bespritzt und sowas.
Ja,
okay.
Und sagt dann so, ah! Und das ist halt auch, also alles sexuell konnotiert, ohne Porno zu sein.
Ja.
Okay.
Also ich finde das halt durchaus problematisch, also weil halt da durchaus, also wie gesagt, eigentlich ist die Verantwortung halt nicht einfach nur der Seite und so weiter, sondern der Leute, die halt für diese Kinder verantwortlich sind. Aber ich finde, es geht mir auch gar nicht zu sagen, die ist schuld und so weiter und hier so ein von wegen, die sind schuld, die müssen wir alle aufhängen und so weiter. Das will ich ja gar nicht aufmachen.
Aufhängen direkt.
Keine Verwarnung.
Im Sinne von Sündenböcke suchen und so weiter, weil es gibt ja auch durchaus YouTube, die sowas halt irgendwie zulassen, die auch lange Zeit irgendwie die Videos von Katja Krasewitz weiter haben monetarisieren lassen, was, glaube ich, mittlerweile tatsächlich abgestellt ist, aber wo zum Beispiel sie auch tatsächlich immer wieder gegen solche Richtlinien verstoßen hat, aber trotzdem weiter quasi eine Sonderwurst bekommen hat. Und an der Stelle finde ich es aber durchaus, und wie gesagt, es geht mir ja gar nicht darum zu sagen, die sind jetzt alle böse und so weiter. Ich würde aber trotzdem auf diesem Punkt, wie gesagt, ich habe hier auch eine Verantwortung, wenn ich mir hier hinsetze. Gut, wir haben jetzt hier halt irgendwie Disclaimer, 18. Also beziehungsweise explizit steht, glaube ich, dran, explicit, nicht 18.
Ja. Wir sind explicit.
Genau, weil wir halt zum Beispiel über sowas ja durchaus auch mal reden. Aber ich finde, man hat, wenn man sich vor ein Mikro, vor eine Kamera oder was auch immer sitzt, eine Verantwortung, und wenn man damit leben kann oder sagt, ich finde das für mich okay, dann kann man das ja durchaus machen, aber ich finde nicht, dass man sagen kann, ja, die machen das halt und wir brauchen besten ihren Jugendschutzfilter und die sind halt raus. Nein, wenn ich mich halt irgendwie, also Michi von hier Games and Politics hat halt auch immer gesagt, wenn man sich halt irgendwie in die mediale Landschaft reinsetzt und in den Wald hineinruft, dann muss man halt auch quasi damit leben, dass mit dem Echo leben, als auch, dass man da halt eine Verantwortung hat. Da kann man halt erstens nicht jeden Unsinns-Content, darüber haben wir ja letzte Woche auch gesprochen, rausbringen und muss sich halt überlegen, okay, wer guckt sich das jetzt an und was passiert, wenn ich halt irgendwie mit meinem Pornodarstellername und halt auch als Pornodarstellerin quasi jetzt nicht in der Funktion, aber quasi in dieser Rolle da unterwegs bin und halt irgendwie versuche, Leute auf meine Seite zu holen. Wer ist da halt sonst noch unterwegs?
Also was ich mich jetzt gerade frage, also ich finde es halt eigentlich kein Problem, irgendwie Videos zu produzieren, die irgendwie sexuell konnotierte Inhalte haben. Also denn das ist, also Pornos gehen doch nur einen Schritt weiter, weil sie explizite sexuelle Handlung zeigen. So. Also ich verstehe nicht das Problem, warum das direkt schlecht sein soll. So.
Ich sehe da in dem Sinne auch kein Problem. Wie gesagt, das ist ja auch irgendwie eine Tätigkeit, die anerkannt ist und so weiter und so fort. Ich sehe aber ein Problem damit bei der Zielgruppe. Für die Zielgruppe der Erwachsenen, guckt euch an, whatever floats your boat. So, meinetwegen. So, da kann man an einer anderen Stelle nochmal irgendwie kritisch drüber diskutieren, aber ich finde es problematisch, da nicht darauf zu achten, wer guckt sich das an. Ich sage ja auch gar nicht, dass sie das so machen. Also wahrscheinlich sind das irgendwie verantwortungsvolle junge Frauen, die halt irgendwie, wie ja gesagt, irgendwie sagen, ja, ich ziehe mich da nicht irgendwie aufreizend an und so weiter. Und das ist halt einfach irgendwie eine Nebentätigkeit. Aber wir haben ja jetzt diesen fiktiven Verbindung mal irgendwie durchgedacht. Das ist ja gerade ein Gedankenspiel. Es geht mir ja nicht um die aktuellen Personen da gerade.
Ich denke aber auch, dass es, also, ich sag mal so, für mich, ich hab insofern ein bisschen andere Perspektive, als dass ich denke auch, ne, das ist ja so dieser Bereich, über den wir, glaube ich, jetzt noch nicht gesprochen haben, aber in anderen Folgen schon mal über das Booby-Streaming und sowas, ja, also Personen, die quasi auf Twitch unterwegs sind und streamen und sich bewusst in einer Art und Weise präsentieren, sodass sozusagen sie durch die Darstellung ihres Körpers zusätzliche Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde, das kann man aus einer anderen Perspektive heraus, würde ich das zum Beispiel auch kritisieren, insofern, als dass ich es tragisch finde, dass unsere Gesellschaft so funktioniert. Aber ich sozusagen weder den, also ich kann jetzt nicht dann sagen, also ich möchte die Leute, die das machen, nicht dafür verurteilen, dass sie es tun und dann eben darauf hinweisen, dass sozusagen, ja, dass es dann einfach eine Möglichkeit braucht, um zu sagen, wenn da jetzt Minderjährige sind, die sich das dann anschauen wollen, das können die ja sogar, weil es gibt keine Regelung dafür, dass du jetzt irgendwie ne, ein Video von einer Frau, die irgendwie einen tiefen Ausschnitt hat und irgendwie, ihre Brüste in einer Art und Weise präsentiert, sodass sie irgendwie offensichtlich so sein soll. Ostentativ, ja, also herausstellt. Da gibt es ja keine wirkliche Regelung, die sagt, dass jetzt Minderjährige das sich nicht zu Gemüte führen dürften, sozusagen, sondern ja, nur dann, wenn es explizit wird. Ja. Und insofern sehe ich da auch nicht so sehr. Ja, insofern sehe ich da nicht so sehr das Problem. Ich verstehe diese Versuchung, die dadurch entsteht, ist im Grunde ja eine Art des Phishings, über die du quasi sprichst, dass man sozusagen aktiv in diesem Pool von unter anderem auch Minderjährigen reingreift, um zu sagen, hey, hier, ich bin voll hot, kommt auf meine Cam-Site und sowas. Das verstehe ich. Da finde ich, muss aber die Blockade sozusagen, muss dann da eingebaut sein, wo es zur Campsite geht.
Klar, das ist halt, also das ist ja quasi, wie gesagt, auch eigentlich das, die Krux, woran es dann hängt. Also wir haben ja hier auch irgendwie in Marburg öffentliche Werbung für das örtliche Strip-Lokal hängen. Das ist ja auch immer so gemacht, dass man da nichts Explizites drauf sieht, also das irgendwie teilweise verdeckter ist als der Otto-Katalog.
Ja.
Oder halt irgendwelche, Filme im Abendprogramm. So. Aber solange es das halt nicht gibt. Und wie gesagt, es ging mir um diesen Punkt von wegen, setz dich halt irgendwie in die medialen Landschaft, setz dich halt rein, musst du dir halt überlegen, was mache ich da halt? Und das mag ja nicht nur irgendwie sein von wegen Leute, deswegen habe ich dir ja dieses größere Fass nochmal aufgemacht, weil es ja da auch solche Videos zum Beispiel auf YouTube gibt, irgendwie, ey, für 100 Euro irgendwie Arsch anfassen. So, wo halt eine Problematik tatsächlich ist, halt mit dem Jugendschutz beziehungsweise mit dem Angebot, dass du dir halt irgendwie ohne Probleme jederzeit halt irgendwie zu Genüge führen kannst. Aber wie gesagt, ich mache ja auch diesen Punkt auf von wegen, dass das nicht das Hauptproblem ist. Aber wir sprechen ja gerade über diese Seiten. Ich würde ja auch ansonsten viel lieber über Medienkompetenz, elterliche Fürsorge und so weiter sprechen, als jetzt über diese Scheindebatte eigentlich. Also weil das ist ja nicht das Grundproblem. Hast du ja auch gerade schon gesagt. Also wie Gesellschaft funktioniert und so weiter.
Was hast du noch dabei, Sophie?
Lass uns doch nochmal über den Artikel reden. Also wir drehen uns jetzt auch irgendwie im Kreis. Ja,
wir haben
wollte halt nur nochmal klar machen, ich tue da niemanden stigmatisieren und es ging mir eigentlich war das nur ein kurzer Kommentar. Ey Leute, ihr habt auch eine Verantwortung, wenn ihr sowas macht.
Okay, kommen wir zum nächsten Punkt und das ist auch vielleicht einer der wichtigsten Unterschiede, die der Artikel da aufweist, wenn er diese beiden Seiten vergleicht oder diese beiden Praktiken miteinander vergleicht. Ich zitiere mal ganz kurz. Campsites typically have a better sense of what the performer wants in terms of payouts, customer service and reliability. And they're better at ensuring audience accountability. Also da ist der Schutz auf Campsites von den Anbietern so gesehen einfach besser, was eben Zahlungen oder dergleichen angeht. Also die gehen stärker darauf ein, dass Leute, die da was zeigen, auch für bezahlt werden können. Und das ist bei Twitch eben bisher noch nicht so stark der Fall gewesen, diese Einführung des Inhouse-Tipp-Systems ist der erste Schritt dahin. Also, dass eben nicht nur Leute, die irgendwie Twitch-Partner sind, Geld bekommen, sondern eben auch private Anbieter, dass auch die Möglichkeit haben, da irgendwie Geld machen zu können, was erstmal nichts Verkehrtes ist. Und der Autor sagt eben, genau, Campsites haben da eben viel besser funktionierende Mechanismen, die bereitstellen, dass das funktioniert und dass ich sag jetzt mal, als Metapher, Schecks nicht platzen können. Hm. So, dass man eben eine Überweisung macht, bekommt als Performer und dann auf einmal so, nee, es funktioniert nicht, kein Geld da, was überwiesen werden könnte. So. Das ist bei Twitch wohl scheinbar ein großes Problem momentan noch und Campsites haben da eben viel bessere Mechanismen, die da vorbeugen, dass das nicht passieren kann.
Ich habe gerade noch zwei Gedanken, wenn ich darf.
Ja, klar.
Nur weil ich jetzt gerade vorhin noch so viel Raum eingenommen habe. Ein Punkt, jetzt habe ich den zweiten vergessen. Okay,
machst du den ersten. Sag erstmal den ersten Punkt, ja.
Also ein Punkt, der auch vielleicht der provokativer ist, deswegen habe ich mir den gerade noch gemerkt. Irgendwie ist der andere gerade weg, egal. Das ist also tatsächlich auch ein Problem mit diesem Inhouse-Tippsystem und quasi die, ich nenne es jetzt einfach mal Arbeitsverhältnisse, die da ja irgendwie entstehen, weil man ist ja so eine Art freier Mitarbeiter. Man hat ja noch nicht mal irgendwie einen Honorarvertrag. Es gab nämlich, das ist jetzt leider auch wieder ein YouTube-Beispiel, einen Typen, wir können es irgendwie in die Shownotes packen, da gab es auch so ein ewig langes Video zu, ich habe nur gerade den Namen vergessen, weil ich sowas vergesse, weil ich sowas so unwichtig finde. Einen YouTuber, der jetzt gerade das Problem hat, dass genau das Geld, was bei ihm angekommen ist, ist geplatzt, weil Hacker die PayPal-Accounts von anderen Leuten gehackt haben, von da aus ihm Geld gesendet haben und jetzt hat er das Problem, dass die US-Behörden seinen Account eingefriert haben, weil da ja das Geld von den Leuten drauf ist, deren Accounts gehackt worden sind und er ist halt total abhängig von diesen Spenden von den Leuten und genauso sehe ich das halt auch bei diesen sowohl Cam-Girls, Cam-Boys, Cam-Trans und so weiter, gibt es ja auch irgendwie verschiedene Angebote für, als auch bei den Leuten, die halt irgendwie auf Twitch unterwegs sind, die genauso abhängig sind, also Gronkh macht sowas hier zum Beispiel auch, also jetzt nicht Camming, sondern Twitch-Streaming.
Wäre auch interessant.
Und jetzt auch irgendwie bei dieser Debatte mit dabei war, wir können es mal, auch wenn es dieser Trashback war, den ich jetzt auch nicht so qualitativ fand, aber der hatte das mal zusammengefasst in diesem Video, wo da gerade das Problem ist, wo auch Gronkh irgendwie sagt, ich weiß nicht, ob ich bei YouTube bleibe, sondern ob ich zu Twitch und so weiter, war es, glaube ich, der Punkt, gehe, weil denen halt irgendwie die Einnahmen einbrechen. Und halt davon abhängig sind. Die haben ja alle keine, also wie man das im klassischen Moderatorenverhältnis vielleicht gehabt hat, also weil die übernehmen ja im Endeffekt die Funktion, was halt vorher irgendwie die Leute von Game One oder so übernommen haben oder auch immer noch übernehmen bei Giga damals oder jetzt irgendwie beim ZDF, die dann ein Problem haben, wenn das einbricht.
Ich muss gerade noch mal kurz nachfragen. Also welche Einnahmen brechen jetzt wo weg und wer?
Na, bei diesem YouTuber zum Beispiel ist es gespendete Geld zum Beispiel.
Ja, ja,
okay, da könnte man sagen, das liegt ja nicht daran, dass es getippt worden ist. Wobei halt, wie gesagt, auch das war ja dieser Punkt von wegen, das ist da sicherer bei diesen anderen Seiten. Aber das, also um den Punkt nochmal klarer zu machen, das Problem ist, die Leute haben kein regelmäßiges Einkommen
okay. Und
sind abhängig von Tipps, das heißt, es sind prekärere Jobs als eh schon prekäre Jobs, so weil das ist ja im Endeffekt halt irgendwie ein Cam-Job oder Stream-Job und so weiter, den die Leute ja auch dann irgendwie nach regelmäßigen Terminen und so weiter machen.
Ja, also ich glaube hier, weil, also das sind ja nicht die einzigen Einnahmen, die sie haben, es ist ja auch über Werbung bekommen sie ja auch Einnahmen, das ist ja ein bisschen, zumindest ein bisschen.
Ja, aber das kriegen die Leute ja nicht, die da streamen, das kriegt ja die Seite.
Nein, das sind auch du kriegst natürlich nicht alles, aber anteilig kriegst du auf jeden Fall auch Geld für.
Ja, wenn du,
und dann hast du auf jeden Fall, also es ist ja eben nicht, sind sie eben nicht nur von diesem Tippsystem abhängig, sondern haben durch Werbung so zumindest ist ein bisschen sicherer, oder nicht? Also zumindest verstehe ich es so.
Ja, ja. Ich hatte das jetzt anders verstanden, dass die Leute da teilweise ja auch privat unterwegs sind und dass die Seite ja von wem anders betrieben wird. Und wenn ich da jetzt
bei Twitch ist es so. Also ich weiß nicht, ich
ach, bei Twitch kriegt man Werbeeinnahmen oder was?
Nein, ich weiß
also
auch nicht.
Also es gibt unterschiedliche Systeme. Es ist üblicherweise so, dass du, wenn du jetzt natürlich das privat alleine machst, dann bist du natürlich sehr stark auf die Spenden angewiesen. Ja. Wenn du ein bisschen größer bist, kannst du es schaffen, in ein Network zu kommen, indem du dann, ich weiß nicht, ob das bei Twitch ist, bei YouTube ist es auf jeden Fall so, wo du dann das Network schaltest, dann sozusagen für dich Werbung und man bekommt einen Anteil an diesen Werbeeinnahmen.
Bei Twitch ist es wahrscheinlich so, ob man dann Partner ist oder nicht.
Ja, ich habe das auch, also bei YouTube irgendwie habe ich da auch, ein bisschen was verdient mit irgendwie Werbeeinnahmen.
Ja, genau, aber da kriegst du ja keine festen keine festen Einnahmen, sondern
du hast keine festen Einnahmen.
Nach Klicks.
Genau, nach Klicks beziehungsweise nach Abos und sowas, ja.
Und also bei diesen Cam-Seiten ist es ja, glaube ich, genauso. Und also bei Twitch ist es ja dann, also wir reden ja eigentlich gerade über diese Ähnlichkeiten und Twitch. Wir müssen uns ja jetzt nicht die ganze Zeit über die Problematiken von Cam-Seiten. Wobei ich das, wie gesagt, genauso schwierig finde, weil du ja Leute da in ein Arbeitsverhältnis auch ein Stück weit irgendwie drängst, weil es irgendwie attraktiv erstmal aussieht und so weiter und das halt irgendwie eine Möglichkeit ist, um halt irgendwie ein bisschen Kohle zu machen. Und dann aber dann halt das Problem hast, wenn halt nicht mehr gespendet wird, dann bist du halt raus.
Das ist alles halt Kellnern fürs Trinkgeld, ne?
Ja, nur, dass du halt also, nicht, ja, beim Kellnern bekommst, ja.
Also, wenn du nur das Trinkgeld bekommst.
Ja, genau. Quasi. Beim Kellnern würdest du halt. Das
ist genau meine runtergekochte Analogie.
Ja, genau. Aber beim Kellnern würdest du halt auch sagen, jetzt mal bist du bescheuert, ich arbeite doch nicht nur fürs Trinkgeld.
Na, es gibt auch Leute, die machen das.
Weil sie sonst gar nichts kriegen.
Ja, okay. Also, ja. Meine Kritik ist ja, ja einfach irgendwie vorhanden und das ja. läuft ja momentan so. Aber ich finde das schwierig.
Ich wollte gerade zu dir weiterwinken, Sophie. Ich habe gerade so viel zugewunken und wollte gerade.
Ja, es ist fang so
mal
aus, fort.
Wir sind eine Stunde 20 und so okay. Langsam müssen wir mal.
Ja, dann mache ich vielleicht gerade noch meinen wichtigsten Punkt, den ich am spannendsten fand,
bitte.
Tatsächlich.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
nämlich der große Unterschied, der zwischen Twitch und so Cam-Sites bestehen, also der Autor zumindest sagt, ist folgende. Twitchs Regelungen zu pornografischen Inhalten sind sehr, sehr vage formuliert, sodass sich ein großer Interpretationsspielraum ergibt, wo die Betreiber eben sagen können, also relativ willkürlich entscheiden können, wen sperren wir jetzt und wen nicht, wo, also die Grenze, also eine Grenze ist überhaupt nicht sichtbar. Und im Vergleich dazu sind solche Cam-Sites eben, die sagen eben ganz klar, also schließen einfach ganz spezielle Praktiken aus, die eben nicht gezeigt werden dürfen. Sodass Performer eben eine ganz klare Richtlinie haben, was dürfen wir machen und was nicht. Und daran kann ich mich halten. Und genau die Problematik, die sich dann dadurch bei Twitch ergibt, ist eben einfach die, dass vor allem irgendwie Frauen, die dann vielleicht einfach ganz normal streamen, aber jetzt sich vielleicht jetzt nicht total zudecken wollen, sondern eben ihre ganz normale Kleidung tragen wollen, die dann vielleicht ein bisschen aufreizender ist, wer weiß. Und sie sich sonst ganz normal verhalten, aber dann so stark auf ihren Körper reduziert werden, der vielleicht eben gesellschaftlich attraktiv, als attraktiv gesehen wird, nur deswegen gesperrt werden, weil sie einfach ein bisschen mehr von ihrem Körper zeigen, als es jetzt vielleicht andere Frauen tun würden. Und nur deshalb gesperrt werden und einfach nur auf ihren Körper reduziert werden und nicht auf das, was sie tun. Dass ja. Twitch eigentlich in der Verantwortung steht, die Regelungen einfach prägnanter zu formulieren, sodass sich Richtlinien ergeben, an die man sich leichter und intuitiver halten kann.
Sprichst du da jetzt gerade von Booby-Streaming?
Das wird im Artikel nicht so bezeichnet und auch nicht so genannt. Es geht eher darum, dass ich glaube, ein Beispiel war, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, war, dass eine Frau im Stream gesagt hat, okay, ich werde jetzt dazu übergehen, nicht mehr im Bikini zu streamen, sondern in normaler Kleidung. Und weil sie das gesagt hat, wurde sie dann gebannt. Nicht, weil sie vorher so in dieser Kleidung gestreamt hat, sondern weil sie darüber gesprochen hat, wenn ich es richtig verstanden habe.
Das ist ja skurril.
Solche Sachen ergeben sich halt total oft. In dem Artikel wird auch darauf hingewiesen, dass Spiele mit pornografischen Inhalten eben auch sehr häufig eben einfach gebannt werden. Spiele wie von Robert Yang, der eben viel zu schwulen Lebenswelten macht und das in Spielen ausdrückt, die Spiele sind alle gebannt. So, und natürlich haben die pornografische Inhalte so, aber eben auch eine wichtige Aussage, finde ich. Und das ist diskutierbar, aber ich finde, man sollte trotzdem sagen, Twitch macht deine Regeln ein wenig genauer, damit man sich besser dran halten kann.
Jetzt haben wir quasi zwei Phänomene. No. Das eine Phänomen wäre quasi Personen, die sozusagen streamen und dabei ihren Körper in einer Art und Weise zeigen, den man als, als aufreizend verstehen kann, sei es jetzt intentional so gedacht. Gibt es ja durchaus, gibt es wahrscheinlich auch sehr viele sogar, die das so machen. Und Leute, die es sozusagen nicht absichtlich so machen, bei denen es aber so ist nun mal. Ja,
aber das ist ja das Problem daran. Sie werden ja dann eben irgendwie einfach nur objektifiziert und dann wird gesagt, ja, okay, dann
Ja, das, ich finde, das ist ein, also das sind mehrere Probleme, die sozusagen darunter liegen.
Okay.
Ein Problem, was ich irgendwie als fundamental daran betrachte, ist natürlich, dass, wie gesagt, habe ich ja gerade eben schon mal herausgestellt, ich möchte keine Person dafür verurteilen, selbst wenn sie absichtlich Boobie-Streaming betreibt. Selbst wenn sie sagt, hey, ich ziehe mir jetzt irgendwie so ein knappes Oberteil an, damit ich meine Brüste in die Kamera halten kann, dann kriege ich mehr Klicks. Das können die meinetwegen machen. Das darunterliegende Problem für mich ist halt eher, dass das funktioniert.
Ja,
Das ist natürlich schade. Und deshalb, das finde ich ausgesprochen bedauernswert. Ich frage mich nur, also man kann schlecht die Absicht dahinter feststellen, hinter dieser, also ne, okay. Sagen wir mal, okay, eine Person hält ihre Brüste in die Kamera. Und jetzt ist die Frage, macht sie das absichtlich oder ist es zufällig so? Die Leute, die das absichtlich machen, spielen ja auch damit, da es also super viele Videos gibt, auch von irgendwie Streamern oder also Streamerinnen in diesem Fall, die dann also irgendwie, ne, die dann mal kurz aufstehen und sich umdrehen und dann sich so ganz demonstrativ vorn überbeugen und sowas, ja, weil das halt Klicks bringt. Und das ist natürlich dann so ein bisschen schwierig, da zu unterscheiden, was absichtlich und was nicht absichtlich. Und deshalb würde ich auch, also würde ich dir zustimmen im Grunde, es braucht da eine genauere Definition der Regeln dessen, was okay ist und was nicht okay ist, damit man auf diese Unterscheidung nicht angewiesen ist, auf diese Spekulation.
Ja, also es geht ja auch darum, man kann, also sie man kann ja überhaupt nicht absehen, ob man jetzt für was gebannt wird, was man gemacht hat oder eben nicht. Also es ist, also das finde ich das Problematische daran, dass es halt teilweise super willkürlich ist, ob das jetzt, ob man dafür jetzt gebannt wird oder nicht.
Ja, da, also braucht es halt klare Regeln.
Ja, ja.
Also weil sonst ist es ja gerade willkürlich, weil dann sagt die eine, ja, es war ja keine Absicht und die andere nicht. Und also wenn man nach der Intention gehen würde und also wie soll ich die Intention feststellen, dann sagt die halt, die es eigentlich macht, um Klicks zu generieren. Ja, es war ja keine Absicht, aber eigentlich war es Absicht. Und die andere
ja, spielt in dem Fall dann halt einfach keine Rolle mehr, weil die Regelung eben so
genau, die Regelung ist halt so, Leute, irgendwie oberkörperfrei ist halt irgendwie nicht drin.
Aber nehmen wir an, das ist ja eine ganz spannende Frage. Entschuldigung, ich rede weiter. Sorry, ich wollte nicht.
Und reinigen. Was ich daran wichtig finden würde, wäre da dann auch mal konsequent, ey Jungs, behaltet auch das T-Shirt an. Also, weil ich glaube, bei Instagram zum Beispiel kannst du auch als Typ halt irgendwie am Strand rumstehen und so und halt irgendwie deine Nippel in die Kamera halten und es interessiert halt niemanden. Und wenn du halt eine Frau bist, bist du halt raus. Also, und dann finde ich halt, wenn man sagt, okay, wir wollen halt irgendwie nicht weibliche Brüste, Nippel irgendwie auf unserem Content haben, dann schmeißt die Männer halt auch raus, weil ansonsten ist es halt unfair. Also, ja. Weil eine männliche Männerbrust, die männlich ist, kann ja auch genauso attraktiv und irgendwie aufreizend und erotisch sein, sodass, wenn ich sage, ich will keine erotischen, pornografischen Inhalte, dann schmeißt die Jungs halt auch raus.
Das halte ich für sehr problematisch, das daran festzumachen, einfach weil es faktisch so nicht gehandhabt wird und so nicht gelesen wird derzeit. Ja, ich würde deinem Argument nicht grundsätzlich widersprechen. Es also kann so sein. Also zu halten
wäre gut, aber es ist eben, weil einfach die männliche Brust eine andere Konnotation innerhalb der Gesellschaft hat.
Sie hat eine andere Konnotation, sie wird anders gelesen.
Ja, deswegen mache ich mich ja gerade dafür stark, dass
ich bin auch voll auf deiner Seite tatsächlich.
Also, ich bin nicht auf deiner Seite. Aber
ich meine nicht sagen, alle Nippel verdecken, sondern das nur einfach die Regelung gleich halten.
Ja, weil
Finde ich ein bisschen schwierig, aber ich wollte eigentlich auf einen anderen Punkt hinaus. Okay. Jetzt sind wir ja ganz weit weg quasi.
Ja, ja.
Ich wollte auf die Frage hinaus sozusagen, nehmen wir an, man macht dann jetzt so eine Regel, man sagt jetzt, okay, wir wollen die Regeln genauer haben. Und jetzt sagt Twitch, okay, kein Ausschnitt. Ist das doch auch dann irgendwie wieder doof, weil das dann bedeutet, dass alle Leute, die quasi gerne irgendwie ein Shirt mit Ausschnitt tragen, die müssen sich dann quasi verdecken.
Ja, aber das wäre halt auch eine doofe Regelung, finde ich, zu sagen, ja, aber kein Ausschnitt.
Wie willst du die Regel genauer machen?
Ja.
Weil das ist ja die Frage. Also das Ding ist, Pornografie oder so, also es ist immer dadurch definiert, dass es sozusagen dadurch gemacht ist, um die Leute, die es sehen, sexuell zu stimulieren, ja. Und jetzt ist das natürlich so, das kannst du natürlich schon machen, indem du irgendwie einen tiefen Ausschnitt hast und das irgendwie demonstrativ vor der Kamera zeigst. Und da würde man jetzt nicht von Porno sprechen, von Softporn meinetwegen, ja. Aber wenn man da jetzt bei Twitch sagt, wir wollen genauere Regeln, ist natürlich die Frage, wie sollen sie es machen? Weil wie sie es jetzt machen würden, würden sie es verkehrt machen.
Ja, also
oder sie sagen, wir erlauben Ausschnitt immer, dann ist aber auch das Boobie-Streaming kann nicht mehr eingeschränkt werden.
Da ist eben die Problematik, das habe ich auch gedacht, dass es eben da bei Campsites eben, genau, es gibt eben bestimmte sexuelle Praktiken, die kann man ganz klar benennen und deswegen ausschließen. Und bei Twitch ist es eben so, genau, das, da gibt es keine konkrete pornografische Handlung, sondern eben nur eben sexuell lesbare Handlungen, die aber eben nicht direkt pornografisch sind. Und also da ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit so. Aber ich denke, man kann trotzdem sagen, ja, findet es halt raus, wie man es besser macht, weil so wie es momentan ist, finde ich es halt auch schwierig.
Ja, und also ich finde eher dieses grundlegende Problem, was dahinter liegt, wichtiger. Also, dass du über halt irgendwie, also sollen die Leute doch irgendwie Ausschnitte und so weiter haben, wie sie wollen, aber dass das quasi dazu führt, dass du halt dann mehr Klicks hast als vielleicht die bessere Let's Playerin.
Das stimmt. Ja, ja, das ist ein Problem. Ich frage nur, also ich frage mich halt nur, ja, also ich bin deiner Meinung, Sophie, und würde auch sagen, die Regeln müssen geschärft sein, müssen präziser sein diesbezüglich, damit es zu keinen willkürlichen Interpretationen der Regeln kommt. Aber ich habe auch selber keine Vorstellung davon, wie so eine genauere Regelung aussehen könnte, weil egal, wie man sie macht, tritt man damit Leuten dann auf die Füße. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Twitch bislang, es ist ja schon einige Jahre auf dem Markt, ja, das Problem gibt es ja auch schon länger, noch nichts gemacht hat. Weil wenn man jetzt irgendwie sagt, ey, Frauen dürfen sich nicht mehr vorn überbeugen im Stream, ja,
nee, dann würde man irgendwie sagen, so, da würde es halt natürlich okay, nicht, man, hey. Eben, da sollte man dann auch die Regel so formulieren, dass es eben sich nicht nur auf Frauen bezieht, weil, also, das wäre ja dann auch eben einfach eine ungerechte Behandlung, müsste man halt eben das so formulieren, dass es halt auf alles zutrifft.
Okay,
nicht nur sagen, nur Frauen dürfen sich nicht vorn überbeugen oder weiß ich nicht.
Na, aber also da kommt man, also ich finde ja zum, das war das, wo ich mich vorhin aus der Diskussion herausgehalten habe oder sie so ein bisschen beiseite getan habe und ich glaube auch, sie ist da ein bisschen schwierig zu führen. Das Ding ist natürlich, eine weibliche Brust wird anders behandelt und wahrgenommen heute in unserer Gesellschaft, als es eine männliche Brust wird, weshalb es zum Beispiel auch durchaus Usus ist, dass man irgendwie im Schwimmbad, dass Männer oben ohne rumlaufen und Frauen halt nicht.
Ja.
Und dass das eine problematische Sache ist, ja.
Vor ein paar 100 Jahren durftest du als Frau auch keine Hose tragen, weil das.
Ja, aber das ist doch, ne, jetzt versuchst du es ja sozusagen ins Alberne zu drehen.
Ins Alberne, sondern.
Nein, was ich da sage, ist nicht, okay, das ist so und das muss jetzt für immer so sein. Sondern ich sage nur, es ist schwierig, jetzt sozusagen einfach zu sagen, okay, wir behandeln das jetzt einfach mal anders und regeln das einfach mal anders. Es wird aber trotzdem so wahrgenommen. Was du letztendlich dadurch dann hast, ist entweder, dass du sozusagen das komplett restriktiv machen musst oder dass du im Prinzip genau das machst, was du, Tobi, eigentlich nicht wolltest, nämlich dass du sozusagen die Pornografie in diese Portale einlädst, weil du halt sagst, hey, okay, wenn, ne, entweder müssen wir dann sagen, da müssen alle ihr Shirt anlassen und müssen sich sozusagen, dann dürfen Frauen auch keinen Ausschnitt zeigen und sowas, dann hast du eine sehr sexuell restriktive Regelung. Oder du sagst, es dürfen dann alle oben ohne sein.
Nein, hab ich
und
nicht damit gesagt. Hast du
dann Twitch die Regelung,
nein,
und machst dann Tür und Tor offen für Softporn. Ja?
Nein, ich habe gesagt, dass, dass wenn Frauen ja zum Beispiel anscheinend gebannt werden, nur weil sie sich von überbeugen, es ja nicht sein kann, dass sich Männer körperfrei irgendwo hinstellt. Genauso wie ich es problematisch finde, dass wenn du in der Stadt unterwegs bist als Frau und vielleicht irgendwie ein Bikini als Oberteil anhast, weil es Sommer ist und halt irgendwie blöd angemacht wirst und als Mann stehst halt irgendwo rum und schwitzt und stinkst und bist halt irgendwie halb nackt und es ist voll okay. So.
Okay, ich glaube, das, also
meine, also ich finde das Problem, ja, ich hatte die Erfahrung, dass ich irgendwelche Erstsemester irgendwo mal an der Uni wohlgemerkt, nicht an der LAN, sondern direkt vor dem Uni-Eingang stehen hatte, wo der Typ irgendwann meinte, ich zieh mein T-Shirt aus. Und ich so, hey, kannst du bitte dein T-Shirt wieder anziehen? Du bist halt hier an der Uni. Und er meinte so, sei nicht so, zieh dich aus. Und ich so, ey, Alter.
Ja, ich habe auch, also es gibt ja immer diese Sachen dann auch in der Einführungswoche, wenn dann irgendwie auch, also da ist es ja so, dass sowohl männliche als auch weibliche Personen irgendwie nackt sich im Oberstadtbrunnen wälzen und sowas, ja. solche Sachen gibt es ja einfach, oder hier nackt in den LAN springen und so weiter am Vormittag völlig betrunken und da muss man irgendwie die dann da rausziehen, weil sie irgendwie halb am Ertrinken sind. Aber das Ding ist halt einfach, man muss dann sozusagen, da muss eine komplette Umdeutung stattfinden von Brüsten als sexuell konnotierten Körperteilen, ja, quasi.
Twitch ist da nicht unbedingt die richtige Plattform, ja, um das durchzusetzen.
Halt geht es doch jetzt. Also du kannst doch nicht einfach sagen, wir tun jetzt so, als gäbe es diese Bedeutungsebene nicht.
Nee,
Hab ich ja gar nicht gesagt, sondern ich will ja auch gar nicht sagen, so wie jetzt Flee the Bubbies, sondern mir geht es ja gerade.
Klar, toll, toll, Stefan.
Wieso ist sexuelle Befreiung? Ist doch toll.
Sondern darauf hinzuweisen, das ist ja auch quasi eine heterosexuell männliche oder meinetwegen homosexuell, eine heterosexuell männliche oder lesbische Lesart von Frauen, aber nicht von Männern. Beziehungsweise eine patriarchale Lesart von Sexualität. Was ist sexuell quasi? Also die Frau wird... Nein, jetzt warte mal. Also machst du irgendwelche Strohmann-Debatten? Ja, jetzt singt der mich hier raus.
Bevor du das jetzt abschließt, möchte ich eigentlich noch ein Zitat auch vorlesen, auch aus dem Artikel.
Also das Ding ist, ich wollte dich gar nicht absägen, Tobi. Ich wollte mir nur die Gitarre genommen, um gleich überzuleiten. Ich finde aber diese Debatte, ich sehe deinen Punkt, finde, da kommen wir in eine ganz spannende Gender-Debatte auch. Und da auch eine Debatte, in der ich eine sehr butlersche Position gern einnehmen mag. Aber wir können sie jetzt nicht führen.
Ich will sie auch gar nicht führen, sondern nur noch mal den Punkt klar machen, weil du das also so dargestellt hast, als ob es mir darum gehen würde, weibliche Brüste in Twitch freizugeben, sondern mir ging es darum, gerade noch mal zu klären, dass männliche Oberkörper durchaus auch sexuell lesbar sind, werden sie aber nicht, weil du halt eben eine patriarchale Sexualmoral hast, die halt Männern bestimmte Privilegien zuordnet.
Ja, und da könnte man jetzt Word Judith Butler technisch super gut dran weiter diskutieren, aber das verschieben wir. Und stattdessen, Sophie, gib uns mal ein Schlusswort zum Thema der Woche.
Okay, also, Zitat: Women are not generally making easy money streaming. All sex work involves a significant amount of behind-the-scene labor and societal ire seems to be the strongest when women decide to directly profit from patriarchal imperatives about appearance and sexuality.
Die Hörerkommentare.
Meine Gitarre wieder wegstellen.
So, was haben wir denn hier in unserem Hörerkommentarpaket? Uns hat geschrieben Sandra. Sandra ist auf pixeldiskurs.de gegangen, so wie auch ihr, liebe Leute da draußen, das könnt. Und ohne euch anzumelden, könnt ihr kommentieren. Sandra hat geschrieben: Leider bin ich erst kürzlich auf euch gestoßen, aber wollte euch mal sagen, dass ich euer Format wirklich super finde. Es macht mir sehr viel Spaß, euch zuzuhören und die Themenauswahl finde ich super. Ich beschäftige mich zunehmend stärker mit der Spielkultur, aber leider ist das Thema Spiele als Kunstform in vielen Podcast-Formaten oder auf Videospielseiten eher eine Randerscheinung, das höchstens eine Kolumne wert ist. Umso mehr freut es mich, eurem Podcast begegnet zu sein. Besonders spannend fand ich diese Folge. Ich habe erst kürzlich erfahren, dass es mittlerweile einen Kongress auf der Gamescom gibt. Bisher habe ich die Gamescom vermieden, aber langsam habe ich das Gefühl, dass es sich ja doch lohnt. Scheint wirklich total spannende Themen dabei gehabt zu haben. Danke, dass ihr euch mit den Kongressthemen einem ganzen Podcast gewidmet habt. Außerdem, hey, Sandra, diese Episode wird sozusagen gesponsert von Sandra und Rudi, die uns 10 Euro gespendet haben, jeweils. Und das ist super gut, denn wir sind gewissermaßen darauf angewiesen, auf eure finanzielle Unterstützung, damit wir solche Dinge eben fortführen können.
Vorhin noch über prekäre Arbeitsverhältnisse.
Ja, wir sind da ja in einer ähnlichen Situation. Ihr findet auf pixeldiskurs.de also einen Spenden-Button, der ist mittlerweile unten rechts in der Ecke und scrollt euch immer hinterher, ganz egal, wohin ihr geht. Ihr könnt ihm nicht entfliehen. Und er encouraged euch dazu, uns ein wenig Geld zukommen zu lassen. Das geht mit oder ohne PayPal-Account. Ansonsten, also vielen Dank natürlich an die beiden Spender.
Oh ja, vielen Dank.
Innen.
Dankeschön.
Und vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch auf iTunes und lasst uns ein bisschen Feedback da. Ihr könnt uns außerdem auf Facebook, auf Twitter und auf pixeldiskurs.de folgen oder mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, was natürlich ganz famos wäre, dann könnt ihr das, wie gesagt, auf zwei Arten und Weisen tun. Entweder ihr spendet ein wenig oder ihr unterstützt uns kreativ mit einem Song der Woche. Denn jede Episode des Pixeldiskurs-Podcasts endet scheinbar mit einem Song der Woche. Und dieses Mal kommt der Song der Woche von der Band Call It Tragedy. Das Stück heißt Epiphany von der Platte Penumbra und ihr findet Call It Tragedy sowohl auf Facebook als auch auf Bandcamp. Einfach da den Namen der Band eingeben, Call It Tragedy. Ich sag jetzt nicht den Link, lese jetzt nicht den Link vor. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und wenn ihr mögt, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann.